25 Spiele sind gespielt, noch 11 Spiele von qualvoller Irrelevanz müssen wir ertragen in dieser Saison. Aber das soll uns heute nicht daran hindern, trotzdem mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Freude wie immer über die Fortuna zu sprechen. Hier ist der aus dem Exil-Podcast, der Podcast von Fortuna Düsseldorf, über Fortuna Düsseldorf, viel besser, mit seiner 53. Ausgabe. Ja, wir sind immer wieder zu viert hier, um über Fortuna zu sprechen, und das heißt, der Jan ist in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze in Köln, ganz genauso wie der Moritz.
Guten Abend und schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei seid. Wir möchten euch nochmal ganz kurz ans Herz legen, mit uns in Kontakt zu treten. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Pöbeleien oder so loswerden wollt, könnt ihr das machen an exil@fortuna-podcast.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten bei Twitter könnt ihr uns gerne anschreiben. Das Handle ist @ausexil. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen bei, wenn ihr uns mögt, natürlich nur bei Apple Podcasts etc. Ich weiß nicht, wo ihr uns hört. Und genau, aber fürs Zuhören schon mal ganz vielen Dank und schön, dass es euch gibt.
Genau, und ja, schön, dass es euch gibt, ist auch so ein bisschen das, was die Fortuna den Kürbissen der Altstadt zurufen möchte. Oder wie genau haben wir diese Aktion zu verstehen, Jan, die Fortuna jetzt diese Woche gelauncht hat?
Ja, ich kann schon mal vornherein sagen, dass ich dem ein bisschen anders entgegenüberstehe als das, wie es du gerade eingeleitet hast, vielleicht auch mit einem dem Wissen darüber, wie ich darüber denke. Die Rheinische Post hat der Fortuna auch den Gefallen getan, zu schreiben: Fortuna Düsseldorf setzt ein starkes Zeichen und solidarisiert sich mit der Düsseldorfer Gastronomie, die in diesen Zeiten besonders schwer getroffen wird. Also, dass die Gastronomie besonders schwer getroffen wird und alle, die von ihr leben, das ist ja ohne Frage so, und insofern ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man darauf aufmerksam macht. Es gibt ein Sondertrikot, das kennen wir von der Fortuna aus den letzten Jahren. Diesmal geht es eben nicht um 125 Jahre oder die Toten Hosen, sondern der Kürbis soll geehrt werden im Blau der, ich wollte sagen Uniform, aber der Arbeitskleidung gehalten, mit auch etwas Medienbrimborium auf Twitter eingeführt, mit einem emotionalen Video, das den Kürbis, den Kellner in der Gastwirtschaft, in der Brauwirtschaft zeigt. Wie fern soll nun die Gastronomie davon profitieren, wenn wir uns dieses Trikot kaufen, das 89 Euro kostet? Wenn man das Trikot kauft, bekommt man einen Thekentaler dazu, der den Wert von 5 Euro hat. Und mit diesem Thekentaler kann man nach der Öffnung der Gastronomie, also nicht jetzt, wo der Cashflow vielleicht nicht ganz so stark ist bei den Gastronomen in Düsseldorf, sondern danach, wenn man ohnehin wieder hingehen kann, kann man mit diesem 5-Euro-Thekentaler da hingehen in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben und den 5 Euro einlösen für Getränke und was weiß ich was. Und dann können sich das die Gastronomen, die Besitzer dieser ganzen Veranstaltung, von der Fortuna zurückholen als Anteil an dem Trikot, das da verkauft worden ist. 5 Euro, das sind aufgerundet 6% von diesen 89 Euro, die es insgesamt kostet.
Und aufgerundet 2 alt.
Ja, genau, 2 alt. Die Fortuna sagt natürlich, dass es hier um die Gastronomie geht, und wie gesagt, man kann ja auch den Kürbis als Symbol für die Düsseldorfer Gastwirtschaft nehmen, und es ist sicherlich nichts Schlechtes. Ob das alles so Sinn macht, da bin ich mir nicht so sicher. Also wie gesagt, es geht nicht jetzt darum, denen zu helfen, dass jetzt Geld in ihre Kasse kommt, sondern wenn die Öffnung stattgefunden haben wird. Das ist natürlich auch gut, weil dann können sie auch sehr viel Geld gebrauchen. Das ist ganz klar. Die Verluste sind wahrscheinlich immens und einige Kneipen und Plätze werden es nicht überstanden haben. Aber sagen wir mal so, wenn wir in dem Laden stehen, dann könnten wir auch einfach 5 Euro als Schein nehmen, dann diesen Schein dem Kellner geben oder der Kellnerin oder dem Kürbis, und dann hätte der das direkt im Portemonnaie oder dann der Besitzer in der Kasse, müsste nicht den Umweg über Fortuna Düsseldorf gehen. Man wird den Eindruck nicht los, dass es bei diesem Sondertrikot nicht unbedingt darum geht, dass die Gastronomie jetzt unterstützt wird. Das könnte man auch anders machen, sondern diese Sondertrikots sind, und das zeigt ja auch die Vergangenheit gezeigt, etwas, was der Fortuna wirtschaftlich hilft. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, weil auch die Fortuna aus Düsseldorf braucht dringend Geld, wenn man sich mal so umschaut in den letzten Monaten. Ist natürlich klar, dass auch die Fußballvereine und auch die Fortuna das Geld braucht. Das kann sie natürlich nicht so einfach sagen. Sie kann natürlich kein, ey Leute, wir brauchen dringend Kohle, sondern Trikot rausbringen, sondern sie macht es halt, wie die Düsseldorfer es halt macht, da so ein bisschen mit Heimat. Und da ist der Kürbis natürlich als Symbol für die Altstadt auch etwas, wo man mitarbeiten kann. Da holt man die Menschen emotional bei ab. Und ob dann die 5 Euro letztlich so kriegsentscheidend sind, auch in der Praxis muss man sagen, das kann man nicht in jeder Kneipe einlösen, diesen 5-Euro-Gutschein, sondern nur in teilnehmenden Kneipen. Das heißt, wenn man in die Altstadt fährt, das kann natürlich ein Vorteil sein, für die teilnehmenden Kneipen an diesem Ding mitzunehmen, mitzumachen, weil man dann die Leute in die eigenen Laden holt, der sich so ein Trikot gekauft hat. Aber theoretisch nimmt man ja einer anderen Kneipe dann den Kunden weg. Ne? Also ob das wirklich eine Hilfe ist für die Leute und ob da wirklich ein Kürbis von profitiert, weil sonderlich viele Brauereien machen da aktuell nicht mit. Naja, lassen wir es mal hingestellt sein. Das soll nicht heißen, dass ihr euch das Trikot nicht kaufen könnt, wollt, sollt. Ist ein ganz hübsches Trikot. Wenn ihr Bock drauf habt, holt es euch. Vielleicht könnt ihr es auch gebrauchen, weil ihr im Lockdown irgendwie 10 Kilo zugenommen habt und ihr im alten Trikot nicht als Diebelspresswurst durch die Gegend laufen wollt. Das kann nützlich sein. Und die Fortuna also, unterstützt.
Wenn irgendwann mal eine Plauze im Trikot gut aussieht, dann
auf dann jeden Fall im neuen Kürbis-Trikot. Ja,
also von daher nochmal eine ganz warme Empfehlung an alle, die halt vielleicht nicht mehr ganz den Astralkörper haben, den sie vor dem Lockdown hatten.
Und auch die Fortuna finanziell zu unterstützen, das ist ja auch nichts Schlimmes. Und wenn man das in Kombination mit einem Trikot, das einem gefällt, machen kann. Ich glaube, wenn man die Gastwirtschaft unterstützen will, dann kann man das entweder aktuell machen, indem man bei der Kneipe des Herzens mal schaut, ob die aktuell eine Möglichkeit haben, dass man da Genussscheine jetzt kaufen kann, damit man jetzt die Kohle reinholt. Das gibt es immer wieder. Oder okay. wenn man dann wenn die Öffnung dann hoffentlich bald stattgefunden hat, dann geht in dem Moment einfach zu eurer Bank, hebt so viel Geld vom Konto ab, dass es euch wehtut. Und knallt die Cola dann halt auf den Kopf in der Altstadt oder sonst wo. Das hilft wahrscheinlich, und macht es häufiger, nicht nur einmal, das hilft wahrscheinlich der Gastronomie.
Aber nicht eurer Plauze.
Ja, aber dafür habt ihr das Trikot ja dann, ja.
Ja, das stimmt. Das ist dann,
also, ich denke halt, wie gesagt, das ist halt alles wieder so ein bisschen, ja, das kann man machen.
Aber nennt es nicht Solidarität.
Aber nennt es nicht Solidarität und tut nicht so, als ob es nicht mehr als ein Marketing-Gag ist. Natürlich ist das der Sinn des Marketing, dass man nicht sagt, dass es Marketing ist. Aber das ist halt, ja, gut.
Also ich sag mal, irgendwann wird man den Kindern, die jetzt irgendwie so Fortuna-Fans geworden sind, nochmal erzählen, dass es früher nicht gang und gäbe war, dass es jede Saison noch ein Sondertrikot gab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauch's nicht, so ein Sondertrikot.
Also ich finde das durchaus schöner als das schwarz-grau melierte Auswärtstrikot und habe mich gefragt, warum das blaue Trikot nicht sofort dann auch direkt nach der Vorstellung auch dann mal zur Schau gestellt wurde live.
Also ich kann mir vorstellen, dass man, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man dann irgendwie so ein besonderes Trikot halt außerhalb der Reihe hat, dass man da vielleicht immer zu Hause mitspielt oder spielen muss, weil man da halt quasi das erste, also einfach aus so einem Statutending heraus vielleicht, wenn man das ja dann irgendwie auch erst während der Saison beantragen muss, vielleicht macht es das dann irgendwie alles ein bisschen leichter. Vielleicht liegt es da jetzt irgendwie auch total verkehrt, aber ich glaube auch so Karnevalstrikots sieht man ja meistens irgendwie zu Hause an, oder?
Ja, weil es dann halt ja auch Heimspiele sind. Ja, eben. Also,
naja. Ja, das ist ja dann auch dasselbe jetzt mit dem...
Nee, es sind nicht, es gibt ja keine Fans. Deswegen ist das doch irgendwie, also zumindest so aus diesem Heimspiel-Präsentations-Ding macht das ja weniger Sinn.
Trotzdem, ich meine, es gibt auch einen Stadionsprecher, der halt in manchen Stadien, wie zum Beispiel in Bremen, habe ich jetzt letztens gesehen, dass der halt auch so laut trällert, wenn halt der Torwart eine Parade macht und dann halt dreimal den Namen vom Torwart halt ausruft.
Das ist Arndt Zeigler, oder?
Bei einem Geisterspiel, das ist wirklich... an Unwürdigkeit kaum zu überbieten. Also da darf man die Leute nie überschätzen.
Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen erinnert gefühlt an das blaue Trikot aus der Saison 97-98, wenn ihr euch noch erinnert. Das war ganz schick.
Ja, ich meine, wenn es halt einfach auch eine Würdigung des Berufsstandes in der Gastronomie ist, das ist ja eine feine Sache. Und wenn es vielleicht irgendwem hilft, dann ist es auch gut, aber ich finde es ein bisschen krass, dass die Rheinische Post das überhaupt nicht hinterfragt hat. Also tatsächlich, diesen Artikel, den hätte halt der Marketingmensch von Fortuna nicht besser schreiben können.
PS hat er vielleicht auch geschrieben.
Ja, genau, wollte also,
ich wollte jetzt gerade sagen, ob die Rheinische Post jetzt halt den die Polizeimeldungen halt 1:1 abtippt oder ob die halt aus der Marketingabteilung von Fortuna halt 1:1 irgendwas abtippen. Also da darf man die Leute halt auch nicht überschätzen, glaube ich.
Ja, außerdem muss man als Medium ja mittlerweile vorsichtig sein, dass man nicht bei der Mitgliederversammlung ausgeschlossen wird. Also, da muss man schon gucken, was man da berichtet.
Wir könnten damit Probleme bekommen. Unsere fetten journalistische Akkreditierung, weil wir das Trikot beleidigt haben und damit Düsseldorf und
die Kürbisse. Menschen,
die Kürbisse. Das haben wir jetzt vielleicht gerade getan.
Ja. Steht auch bestimmt im tollen neuen Versammlungsgesetz von Herrn Laschet, dass sowas wie Hauptstadtbeleidigung Sanktionen nach sich zieht oder so.
Vielleicht sollten wir uns einem weniger Aggressionen schürenden Thema zuwenden. War da nicht noch ein Spiel an diesem Wochenende?
Wir wissen ja auch, warum wir es verloren haben, weil es eben in Schwarz-Grau und nicht im trächtigen Kürbisblau auf die Heidenheimer. Ja, es ist Nordalp oder sowas.
Ja, genau, die gute alte Nordalp. Wo man sich nächstes Jahr auch ein Stelldich eingeben wird.
Ja, mal gucken. Heidenheim hat jetzt da ganz schön Feuer gefangen. Ich habe die ja vor der Saison in unserer Tipprunde durchaus auch als Aufsteiger getippt. Mal gucken. Also die haben auf jeden Fall, glaube ich, noch größere Chancen, da nochmal irgendwie oben reinzuschnuppern, als die Fortunas hat. Aber wir können uns ja erstmal das Spiel angucken und dann am Ende noch die Aufstiegschancen der Heidenheimer im Besonderen und vielleicht der Fortuna auch noch besprechen. Ja, es war ja gestern mal wieder eine schöne Tradition bei uns, als dann die Aufstellung eine Stunde vorm Spiel rauskam. Die übliche Diskussion, ist das wieder das übliche 4-4-2, was wir schon kennen, oder ist es ein 4-4-3? Es ging dann, glaube ich, das erste Mal so, 4-3-3. So eher in so eine 4-3-3-Richtung bei uns in der Meinung. Und ja, letztendlich mussten wir uns dann ja doch irgendwie auch wieder so ein bisschen enttäuschen lassen. Also ich zumindest hatte ein bisschen wirklich da auch drauf gehofft, dass jetzt mal was anderes probiert wird. Jan, wie hast du die Aufstellung gesehen?
Also ich habe mich, glaube ich, gar nicht dazu geäußert, aber ich war mir relativ sicher, dass es ein 4-4-2 werden würde. Weil irgendwie mit allem anderen habe ich abgeschlossen. Es war ja interessant, dass halt Pripp auf die Seite gezogen worden ist, vor Kutris, der, wie zu erwarten war, anfangen durfte und dann die Mitte massiert defensiv aufgeforstet worden ist mit Adam Bocek und Marcel Sobotka. Also die klare Anweisung, wir versuchen es über außen und dann kann man sich fragen, klar, auch im Nachhinein ist man immer schlauer, ob da Edgar Pripp die schlauste aller Überlegungen war von Uwe Rösler. Ich kann es verstehen, wenn du mit dem defensiv schwächeren Kutris beginnst, dass man diesen nicht mit Pettersson paaren möchte, weil Pettersson ja wirklich defensiv wirklich deutliche Schwächen schon gezeigt hat diese Saison. Daher wahrscheinlich die Überlegung, dass man Pripp, der das ja schon mal gespielt hat, aber wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht sonderlich überzeugend, auf links zu stellen. Rechts dann Klaus, der ja angeblich einsatzbereit war. Man sah in der ersten Halbzeit dann relativ schnell, dass er es nicht war. Aber ja, irgendwie richtig mit viel Überzeugung ist man in dieses Spiel nicht gegangen, auch aufgrund der ganzen Ausfälle, die es schon zu verzeichnen gab.
Also ein bisschen hat man aber dann, finde ich, in den ersten 20 Minuten schon auch gesehen, warum man halt dann Klaus auch so ein bisschen in dieses Spiel halt gepresst hat, auch wenn er vielleicht nicht bei 100% war, weil Er war ja eigentlich der Einzige, der wirklich Gefahr verbreitet hat und so ab und zu hat man es ja auch wirklich mal irgendwie geschafft, ihn so ein bisschen mit Tempo dann auf Außen in so leichte Kontersituationen irgendwie zu schicken. Und eigentlich war das ja auch relativ stabil, wie immer, wie dieses 4-4-2 ja eigentlich immer relativ stabil ist, aber wie immer hat es ja auch einfach gar keine Gefahr ausgestrahlt. Oder siehst du das anders, Tim?
Nee, also die erste Halbzeit lässt sich, glaube ich, mit dem Schuss vom dann schon eingewechselten Pledel in der 39. Minute ganz gut zusammenfassen, wo er so eine Direktabnahme probiert und der Ball so genau quasi zwischen Eckfahne Pfosten ins Austrudelt. Also das ist für mich so das Sinnbild an Harmlosigkeit und kaum Gefahr für die Tore der ersten Halbzeit. Und ich meine, der einzige Schuss, der ja im Prinzip aufs Tor kommt, ist dieser Freistoß von Hennings, wo er halt, glaube ich, nicht darauf spekulieren konnte, dass da unbedingt die Mauer aufgeht. Also es war schon sehr dürftig, die erste Halbzeit. Und deshalb also schrieb ich, glaube ich, ja auch zur Halbzeit, ob jetzt eine Auswechslung zur zweiten Hälfte die Lösung ist oder ein Wechsel auf der Trainerbank.
Ich fand es interessant, dass man es ja irgendwie spielerisch probiert hat. Ne? Also die letzten Wochen waren geprägt vom langen Ball. Das war überhaupt nicht der Fall oder wenig der Fall. Zumindest
fast gar nicht. So.
Genau, und man hat wirklich gemerkt, dass man hinten rausspielen wollte, dass man spielerische Lösungen gesucht hat.
Aber nicht gefunden.
Nicht gefunden hat. Also es gab ja schon so Momente, wo man dachte, okay, da kommt mal halt ein flacher Ball, der hinten rausgespielt wird, der mit einer gewissen Schärfe auf den Mitspieler kommt. Aber da hat man genau das Problem gesehen. Also diese Klatsch-Steil-Dinge haben nicht geklappt, weil das Heidenheim gut zugestellt hat und vielleicht auch da die Passschärfe im zweiten Pass gefehlt hat. Aber man hat auch gesehen, dass der Fortuna einfach auch dann in diesen Situationen einen Spieler fehlt, der aufdrehen kann. Also
genau das.
Die Spieler haben, also der Mitspieler hat den Pass immer mit dem Rücken zum gegnerischen Tor bekommen und hat dann keine Möglichkeit gefunden, sich Richtung Tor mit dem Ball zu drehen oder irgendwie eine andere Möglichkeit gesehen, um da den Mitspieler einzubinden. Es hat dann zu diesen komischen, dass sie manchmal den Ball dann so haben, wie soll ich das also nicht so wegflippern, aber halt dann so ein bisschen einen mitgegeben haben, aber der immer noch dann in Richtung gegnerisches, wie kann ich das beschreiben? Wisst ihr, was ich meine?
So Steilklatsch oder was?
Nee, eben nicht, sondern der Ball kommt auf dich zu und du gibst dem nur so, du änderst die Richtung nur leicht. Aber immer noch in Lauf des, also quasi du spielst ihn an dem Gegner vorbei, der hinter dir steht. Aber so ein bisschen blind, weil du natürlich nicht siehst, ob dein Mitspieler, der Stürmer, genau da steht. Also so ein bisschen nach hinten, also vom Rücken. Oh, tut mir leid, ich
habe meine Werbung. So ein schnelles Weiterleiten auf
Verlust. Ja, genau. Und das war halt die zweite Möglichkeit, die hat auch nicht geklappt. Und das ist ein bisschen, ja, wenn man schon so einen Ansatz hat. Mir fehlen die Worte, ihr merkt das, übernimmt mal.
Ja, es war, glaube ich, echt irgendwie auch so ein bisschen schwierig, die richtige Vorgehensweise irgendwie auszuwählen. Ne? Also ich glaube, irgendwie lange Bälle haben sich so ein bisschen bei der Größe und generell der Physis, vor allem der Heidenheimer Zentrumspieler, also vor allem der Innenverteidiger, ausgeschlossen. Und wie schon gesagt, durch die Mitte halt irgendwie vernünftig aufzubauen, schloss sich auch so ein bisschen aus, dadurch, dass man einfach nicht das Personal dafür hatte oder hat. Über die Flügel zu gehen, war dann auch ein bisschen schwierig dadurch, auch wenn man es dann, wenn das dann der Plan war, dadurch, dass ja Pripp nicht auf seiner ideellen Position gespielt hat, generell irgendwie in dem Form noch ist, Klaus musste dann raus. Also irgendwie, es blieb dann ja auch irgendwie eigentlich nicht mehr so super viel übrig. Und dafür hat man es dann schon irgendwie eigentlich noch ganz gut gemacht, finde ich. Und es war jetzt nicht so, dass das 1-0 dann irgendwie zwangsläufig gefallen ist, aber auf der anderen Seite fand ich jetzt auch nicht komplett unverdient, weil das, was Heidenheim gemacht hat, einfach viel, viel reifer aussah. Also ein bisschen hat mich das Spiel auch, also hat mich das, hat mich die erste Halbzeit so ein bisschen an das Spiel gegen Kiel irgendwie auch erinnert, sodass man einfach dachte, ja, bei Heidenheim passt halt irgendwie alles zusammen, was die machen. Und bei Fortuna halt irgendwie nicht so richtig. Da weiß man irgendwie nicht so richtig, was, ja, da ist man irgendwie einfach nicht so richtig von der Strategie überzeugt. Da ist nicht so ein super klarer Plan dahinter, den man einfach durchzieht. Und ja, deswegen stand es dann auch zur Halbzeit, auch wenn Heidenheim da nicht wirklich überlegen war, auch irgendwie nicht unverdient 1-0.
Trotzdem gab es auch bis zur Halbzeit schon jede Menge Highlights über die Lautsprecheranlage des Stadions gehört. Also es fing ja an mit diesem fantastischen Heidenheim-Song. Ich habe schon überlegt, ob das in so ein, auch so Stock-Fußball-Musik quasi ist und man dann da immer jeweils quasi seinen Verein eintippt und dann irgendwie so Algorithmus, die dann den Text da draufpackt oder so. Und das klingt wirklich wie der allergenerischste, also wirklich unpersönlichste Halbzeit Vereinssong jemals. Der ist ja noch nicht mal besonders schlecht. Es ist wirklich einfach besonders belanglos und langweilig. Dann gab es ja zwischendurch auch diesen Skype-Jingle, der da mal aufgeklungen ist. Da weiß ich auch nicht ganz genau, was das war. Die Ecken wurden ja auch immer noch besonders angekündigt. Es gab zwischendurch mal so Möwen, wobei ich jetzt schon sagen muss, vielleicht greife ich da schon vor und das sind schon Sachen aus der zweiten Halbzeit. Das weiß ich jetzt nicht so genau. natürlich auch zu hören, ein Torjubel, der auch von einem anderen Verein hier in der Nähe bekannt ist. Da hat man sich auch was ganz Tolles ausgedacht als Torsong, nämlich einen Torsong, den ein anderer Verein schon hat.
Ich glaube nicht nur einer, sondern den haben, glaube ich, halt neben dem einen Verein hier aus der Nähe auch, oder? Auch sämtliche süddeutsche irrelevante Scheißvereine, die halt keinerlei eigene Identität haben, haben den halt auch.
Moment, die Identität hat man sich dann aber geholt durch, gut, jetzt greife ich wirklich vor, weil das war die Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit, war Hell's Bells, ja. Also zumindest klang das an, ja. Da hat man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Und nach dem Tor, nachdem erst Döp, Döp, Döp kam, kam dann auch noch Song 2 von Blur. Das kennt er ja auch aus irgendeinem Stadion.
Oder? Ja, ich könnte. Ja, was hast du denn erwartet?
ja, aber man denkt halt schon so, keine Ahnung, schafft euch doch irgendeine. Wenigstens so ein bisschen schrullige, lustige, regionale, bayerische, schwäbische, wo auch immer die herkommen, Identität halt an. So, und macht doch irgendwas, so, womit ihr halt herausstecht. Irgendwas.
Ich sag mal, eine tiefe Liga heißt nicht, dass man irgendwas kopieren muss und irgendwie einen Algorithmus das Lied schreiben muss.
Tiefe Liga nicht, aber halt ein völliger Wurstverein, der halt einfach gar nichts ist.
Ja. Ach ja, da müssen wir eigentlich mal eine Sondersendung zu machen. Schöne Musik zum Fußball. Also.
Ja, aber das macht ja eigentlich nur so richtig Spaß, wenn man dann immer in den Stadien ist und das dann so von erster Hand mitbekommen hat.
Ja, liebe Freunde, euch ist schon klar, dass wir noch 11 Sendungen füllen müssen.
Okay. Also ich sag nur, wir spielen in blau-schwarzer Kluft. Also ganz großartig, der FSV Frankfurt ist da ganz weit vorne.
Okay, jetzt schweifen wir aber dran. Ich dachte, komm, du wolltest jetzt gerade wieder aufs Kürbistrikot anspielen.
Nein. Also den Song vom FSV Frankfurt kann ich allen unseren Hörern nur noch mal ans Herz legen. Da geht einem wirklich das Herz, Hörerinnen auch. Und die Torhymne vom SG Wattenscheid 09 ist auch ganz großartig.
Ja. Ja, und dann kommt sollte man der Fortuna vielleicht auch mal so langsam, dass die nicht weiter Tore nach Einwürfen kassieren sollten. Das ist nämlich jetzt durchaus nicht das erste Mal in dieser Rückrunde passiert.
Da komme ich gleich drauf.
Genau, Moritz, ich wollte dich da jetzt auch mal speziell fragen, wie kann das sein, dass dieses Tor fällt? Also es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen ein kollektives Versagen. Also irgendwie sind da ja, ich finde nicht, dass man da wirklich jemanden speziell rauspicken kann. Aber wie kann das sein? Wieso schlafen die da alle zusammen?
Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Und wir sprechen ja jetzt auch dann noch über die weiteren anderen beiden Tore von Heidenheim, oder ich fasse das jetzt mal so zusammen, weil das, was du vorhin gesagt hast, dass Fortuna das wieder relativ stabil gemacht hat. Ich meine, die haben ja nichts zugelassen, wirklich aus dem Spiel. Das waren ja immer nicht Situationen, alle drei Gegentore. Bei dem einen, beim letzten kann man noch ein bisschen drüber sprechen, aber es waren nicht so Situationen, wo du sagen kannst, da war halt Fortuna eigentlich gerade in der Vorwärtsbewegung und war dann ungeordnet beim Rückwärtslaufen.
Doch, beim dritten Tor war das genau der Fall.
Ja, Moment. Da haben die aber ja noch eine zweite Chance nach dem Lattenkracher, sich zu orientieren und zu sortieren. Ja, stattdessen bleiben die halt stehen.
Ja, lass uns da gleich mal drüber reden, wenn wir da, okay. Also bei dem, genau. Bei dem ersten Tor bin ich ja bei dir. Das ist halt einfach, ja, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, also so viel mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Ich meine, Gutriss ist dann am Endeffekt ein bisschen zu weit weg. Aber Sobotka und leider auch der wunderschöne Adam Bocek kommen ja irgendwie gar nicht an den Spieler ran, an den ballführenden Spieler da vor dem 16er. Boah, ja, ich weiß nicht, warum das dann, also selbst Rösler sagt ja, ich sag ja immer, wie wichtig Einwürfe sind. Ja, aber, ja.
Ja, gut. Ja, das Problem ist halt, dass Hoffmann das schlecht macht. Der verpasst halt den Ball.
Das ist der Erste, genau. Ja.
Das Erste. Und dann ist halt bei Sobotka und Bocek, bin ich mir nicht sicher, woran es liegt. Also dass entweder beide haben die Angst, in gefährlicher Situation das Foul zu begehen. Oder es ist so eine, die beiden alten Sechser treffen sich und denken sich, hier, nimm du, ich hab ihn sicher.
Treffen sich zwei Sechser. Bitte der Herr.
Du darfst treten. Nein, aber bitte, Herr Bocek, immer so.
Capitano.
Und dann steht halt Kutris nicht ideal und dann ist er komplett frei. Und dann macht er das halt natürlich auch genau, wie wir es machen mussten, der Stürmer von Heidenheim. Aber das ist halt so eine Fehlerkette, an dessen Ende dann Kutris schlecht steht, aber Hoffmann eröffnet Bocek und Sobotka gehen da nicht entschlossen genug hin aus Gründen. Ja. Und dann steht Kutris falsch. Und dann hatte ich halt immer so das Gefühl, okay, jetzt liegst du 1-0 zurück. Wie wollen die jetzt ein Tor machen?
Ist schlecht. Aber das ist ja irgendwie auch so das Gefühl, dass man jetzt, ich weiß nicht, zum 15. Mal irgendwie diese Saison hat, nachdem man das Gefühl hat, Rösler hat die Mannschaft halt extra so aufgestellt, damit man halt nicht 1-0 in Rückstand gerät. Ja. Also ich habe irgendwie bei fast jedem Spiel und gerade bei den Auswärtsspielen immer das Gefühl, Rösler überlegt halt lange und dann stellt er halt die Mannschaft so auf, wie es halt die Sicherheitsvariante ist. Und dann kann man halt immer spätestens zur Halbzeit das Ganze halt in die Tonne treten, weil man halt trotzdem irgendwie in Rückstand gerät. Einfach, was glaube ich auch einfach dadurch passiert, dass man halt einfach keine Gefahr nach vorne entwickelt. So, aber, ne, ich meine, das ist jetzt das Problem, was die Fortuna die ganze Saison durchschleppt. Du kommst nicht nach vorne und dann kassierst du auch einfach irgendwann mal solche Tore. So. Die kassierst du einfach häufiger, wenn du nie vernünftig und gefährlich über die Mittellinie kommst und dann halt entweder nur mit, weiß ich nicht, zwei, drei superschnellen Spielern umschaltest, wenn du ganz tief stehst oder halt, wenn du eine Mannschaft bist, die weiter oben mitspielt, halt auch mal ein bisschen einen Ball zirkulieren lassen kannst. Und dann halt auch irgendwie diese Sachen halt auch abschließen kannst, diese Angriffe, wie auch immer, dass der Ball dann ins Ausgeht oder ob es ein Torschuss wird, wie auch immer, aber dass du halt einfach dann immer irgendwie die Bälle so verlierst, dann passieren solche Situationen halt häufiger und dann kommst du auch häufiger in die Verlegenheit, dass du dann halt irgendwie auch mal mit so einem kollektiven Versagen irgendwie umgehen musst und dann ist so ein Ball halt auch mal drin und das passiert einfach immer und immer wieder.
Aber meinst du nicht, dass es eher ein Problem des Einstellens als das des Aufstellens ist? Weil nämlich, ich meine, in der Halbzeit gab es einen Wechsel, Peterson für Pripp, vorher gab es schon den Wechsel Pledel für Klaus. Und die haben aber im Prinzip mit diesem einen Wechsel in der zweiten Halbzeit doch ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Mhm. Und das heißt, es wurde ja nicht einmal komplett das System und das Personal gewechselt,
sondern der eine Wechsel hat aber, glaube ich, Auswirkungen auf das Gesamtgefüge.
Glaube ich auch, weil es gefährlicher wurde.
Auf den Artikel bei The Düsseldorfer hinweisen, den kann man immer ganz gut lesen nach Spielen. Ich finde das immer ganz anregend, nicht immer, weil ich immer zustimme, sondern einfach, weil da Gedanken formuliert werden. Und der hat halt etwas gesagt, das würde ich halt schon zustimmen, dass halt Kutris auch deswegen Probleme hatte in der ersten Halbzeit, weil halt Pripp die Probleme hatte und er den quasi mit runtergezogen hat. Und mit Peterson ist halt die Flanken Stärke halt nochmal gesteigert worden und davon hat auch Kutris profitiert. Also mit dem einen Wechsel sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Spieler, Pripp und Peterson, veränderst du halt schon ein bisschen zumindest diese Seite und das ist natürlich auch...
Genau, aber das Ding war dann, dass eben die rechte Seite, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber auf der rechten Seite wurde ja personell nicht geändert und trotzdem ist ja auch über rechts, auch über den meiner Meinung nach stark auftrumpfenden Toni Pledel, ist ja viel mehr gegangen als in der ersten Halbzeit. Kann natürlich daran liegen, dass man sich als Heidenheim gedacht hat, okay, über links kommt eh nichts, dann machen wir jetzt rechts zu und viel Spaß beim Chancen kreieren, liebe Fortuna. Und dass sich das dann so ein bisschen verschoben hat, das Gleichgewicht.
Also ich glaube generell einfach dadurch, dass man halt, dadurch, dass die linke Seite so gefährlich geworden ist, dass man einfach auf der linken Seite das Spiel sofort 20 Meter weiter nach vorne verlagert hat und dass es da immer gebrannt hat, hat man halt einfach das ganze, einfach ja die ganze Spielarchitektur halt so ein bisschen verändert.
Ja.
Ich meine, ne, hier der Heidenheimer Rechtsverteidiger Rittmüller, der hat ja gar nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Der ist ja 15 Minuten nach der Halbzeit rausgenommen worden. Mhm. Einfach weil Pripp mit dem, weil Peterson mit dem gemacht hat, was er wollte und Kutris dann halt irgendwie auch. Und erst dadurch, dass halt diese Seite dann halt irgendwie so, so gefährlich wurde. Dadurch sind dann, glaube ich, halt auch auf der rechten Seite halt irgendwie, ist da halt auch
mehr Räume entstanden.
Mehr entstanden. Und auch auf der rechten Seite war es ja auch schon in der ersten Halbzeit eigentlich, wenn irgendwas ging, da stark. Ne? Also bevor Klaus halt raus musste, hatte der ja durchaus auch irgendwie die eine oder andere Aktion zumindest da. Und ja, ich meine, das hat ja letztendlich dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass man dann ja auch zu Chancen gekommen ist. Ne? Ich meine, da gibt es dann irgendwie einmal noch vor der Rittmüller-Auswechslung nach der Ecke diesen Dropkick von Ruben Hennings, den er, ja, wenn er in guter Form ist, macht er den eigentlich mit verbundenen Augen. Aber gerade passt ja irgendwie nicht so wirklich und den drischt er dann irgendwie daneben. Und 5 Minuten später fällt dann ja das 1-1, auch wenn eigentlich schon Heidenheim da direkt nach diesem Hennings Dropkick eigentlich auf 2-0 stellen kann. Das ist irgendwie so eine Szene, die habe ich irgendwie so halb verpasst.
Ja.
Da gucke ich dann irgendwie zum Bildschirm, als der Ball irgendwie gerade am leeren Tor vorbei hoppelt. Habt ihr das genau gesehen, was da eigentlich mit Kastenmeier los war?
Hat sich verschätzt. zu weit vorm Tor gestanden.
Ja. Da war, glaube ich, auch der Regisseur war da ein bisschen überfordert.
Der Kommentator hat es ja auch nicht erwähnt.
Ja.
Stimmt, der hat einfach seine Geschichte zu Ende.
Ja, weil er halt nicht im Stadion sitzt, sondern halt da wohl unter Föhring vor dem Bildschirm und es dann halt auch nicht sieht, wenn der Regisseur es nicht sieht, glaube ich. Das hat halt Kastenmeier. Der Kastenmeier. Ja, vielleicht muss man über den auch nochmal reden, weil so viel wir ihn gelobt haben, in den letzten Spielen war dann durchaus immer der eine oder andere größere Wurm drin.
Also auch in dem Spiel.
Ja.
Also er hat in der 12. Minute, habe ich mir ganz doll notiert, der soll nicht wieder anfangen, Spieleröffnung auszuprobieren, weil das war schon wieder haarscharf, vor ich gebe den Steilpass zum 1-0.
Gab eine knappe Situation, aber für den Spielaufbau fand ich jetzt in diesem Spiel, war das in Ordnung.
Ja, aber er soll sich da nicht zu sicher fühlen, weil ich habe jetzt wirklich seit dem Spiel gegen Hannover Sorge, dass sowas nochmal passiert.
Aber wer soll es sonst machen? Ich meine, es gibt keinen. Der ist der Beste, der das in dem Kader machen kann.
Kevin Danso
kann es machen. Ja, Adam Bocek hat sich natürlich dann auch im Laufe des Spiels so Bodka ein bisschen weiter nach vorne orientiert und Botze zwischen die beiden Innenverteidiger.
Ja, ich finde, Bocek hat einfach Pässe gespielt.
Ja.
Die hat man nicht so oft gesehen.
Schöne Verlagerung, aber immer mal, wenn der mal so.
Ja, von ihm. Aber ansonsten von anderen in der Mannschaft hat man das. Also da waren.
Ja.
Bälle bei, die ankamen, wo dann er das Problem hatte, dass der Mitspieler, den er angespielt hat, eben nicht so gut ist. Aber das fand ich ganz apart. Wenn da noch ein spielstärkerer Typ nebengestanden hätte, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
Na, ich denke auch. Also Bocek hat sich klar dafür beworben, dass er vielleicht auch im nächsten Spiel wieder in der Startelf stehen könnte. Bei dem zeigt die Form klar nach oben. immer schön zu sehen. Also ich glaube, da kann einem ja eigentlich als Fortuna-Fan nur das Herz aufgehen, auch wenn er ja durchaus immer wieder kritisiert wird, aber das wird er hoffentlich auch in 2 Jahren noch werden und doch wieder spielen.
Ob er wohl wieder die Halbzeitansprache geleitet hat? Das ist die große Frage. Weil,
ja, also so ein bisschen, das habe ich ja auch so ein bisschen ketzerisch irgendwie dann doch behauptet, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass da ja vielleicht mal wieder andere Leute als Uwe Rösler die Halbzeitansprache gehalten haben und dass es deswegen dann in der zweiten Hälfte besser lief.
Vielleicht könnte Botze die Saison als Spielertrainer beenden, ne?
Ja, aber was auch immer es gewesen ist, das hat ja dann dazu geführt, dass die Fortuna dann halt irgendwie auch ausgleichen konnte, eben nachdem man dann, glaube ich, durch eine relativ gute Verlagerung mal auf die rechte Seite gekommen ist und dann Pledel und Zimbo sich da irgendwie durchtanken. Geht denn der Schuss von Sobotka überhaupt wirklich rein?
Nein.
Wenn er nicht abgefälscht wird? Weil da gibt es, glaube ich, Leute, die sagen, der geht fantastisch in den Winkel.
Nein, und auf keinen
die,
Fall.
Der die geht sagen, der geht daneben oder an den Pfosten.
Also beide Tore für Fortuna hat Heidenheim im Prinzip mitgeschossen.
Also ich würde ja sagen, einige ketzerische Leute würden sagen, naja, es ist halt, ne, es wäre so ein klassischer, rutscht ihm so leicht über den Stiefel und wäre dann halt mit so einem Außendrall am rechten Pfosten vorbeigegangen. Leute, die Marcel Sobotka kennen, wissen, wie er sich auf Spiele vorbereitet, wissen natürlich, dass er auch immer das Stellungsspiel des Gegners mit antizipiert und halt natürlich weiß, wo die Birne des Gegners ist und den nimmt er dann halt mit.
Ja, und hat auch das Tor gegen Heidenheim im Hinspiel übrigens gemacht, also ist sein Gegner.
Auch gleich, oder? Auch mit so einem...
Ja.
Auch ja, mit das, so einem wir Schuss ja immer gesagt, Wodka im Rückraum, Rückraum, das ist fantastisch.
Ich finde, dass irgendwie das Absurde ist, dass obwohl wir über diese erste Halbzeit vollkommen zu Recht sagen, dass da wenig gelaufen ist, die zweite Halbzeit, also ich fand, so Wodka hat auch ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Also der hat halt 2 Torschussvorlagen. Es war jetzt, ja, er hat vielleicht nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber es war kein schlechtes Spiel.
Ja, das ist halt sowohl beim 1-0 als auch beim 2-1 schon sehr unglücklich irgendwie auch beteiligt, ne?
Ja, dass du das 2-1 ist, das stimmt. Aber es ist unglücklich und beim 1-0-Stern hast du aber recht, da kann er halt zusammen mit Botze halt besser defensiv agieren, ne?
Ja, und ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin da ja auch immer so ein bisschen biased bei so Botka. Also ich habe, glaube ich, schon in der dritten Minute halt irgendwie einmal meine gesamten Papiere zum Fenster rausgeworfen, als das eigentlich die aussichtsreichste Umschaltsituation von Fortuna in der ganzen ersten Halbzeit. Da ist halt, schafft man es halt einmal, um den Pressingblock rumzuspielen und dann kommt halt ein Ball auf Kniehöhe zu Sobotka, der halt wirklich bis zum Strafraum nur noch die Innenverteidiger vor sich hat und halt die startenden Außen und die beiden startenden Stürmer und dann, ja, verspringt ihm halt irgendwie der Ball. Und Fortuna läuft halt direkt in den Gegenkonter. Und ja, danach war ich dann, glaube ich, schon wieder in meiner Sichtweise so eingefärbt, dass da auch nicht mehr viel zu retten war.
Ist halt bitter, weil der Rasen war gut.
Ja, am Rasen hat es diesmal nicht gelegen.
Ja.
Ja, okay, aber dann tatsächlich nach diesem 1-1, was man ja durchaus verdient erzielt, weil man hatte eine Drangperiode, man hat mehr gemacht, man war aktiver, wir haben es alles angesprochen. Die Entstehung dann im Speziellen ist halt natürlich ein bisschen glücklich, aber dann kommt halt meiner Meinung nach die Schlüsselszene des ganzen Spiels und das ist die 67. Minute.
Auch dann nochmal zu Sobotka, ne? Also ich weiß, dass jetzt sich alle da auch so ein bisschen auf Pledel einschießen, weil der diese Riesenchance vergibt, aber der eigentlich die Möglichkeit hat, das wirklich besser zu machen, ist halt auch wieder Marcel Sobotka.
Weil?
Hä? Karaman nimmt ihm doch den Ball weg, oder?
Ja, weil er ihn halt verstolpert. Also Karaman macht es richtig, richtig gut. Pledel hat halt ungefähr eine Millisekunde Zeit zu reagieren dann.
Aber das ist
eigentlich schon der Dritte, der den halt machen kann. Aber der Allererste, der halt quasi in super Schussposition im Strafraum an den Ball kommt, ist halt Sobotka, der dann halt diesen Ball verstolpert und nur deswegen kommt der überhaupt erstmal zu Karaman. Aber ich würde sagen, halt ein technisch normal talentierter Spieler bolzt den halt einfach in irgendeine Ecke, bevor da überhaupt irgendwas anderes passiert. Und dann steht es halt 2-1.
Naja.
Karaman macht es dann richtig stark, finde ich. Der macht es wirklich gut. Der wird dann halt leider noch weggekratzt, da der Ball. Und Pledel macht es dann halt, glaube ich, auch so gut, wie es halt geht. Also da wird einfach super stark vom Torwart reagiert. Das ist halt Pech. So klar, ein richtiger Torjäger kriegt den vielleicht auch noch ein bisschen anders platziert. Aber da würde ich jetzt Pledel, glaube ich, eigentlich keinen Vorwurf machen.
Nee, aber also du hast mich ja auch nicht ausreden lassen. Also es ist tatsächlich der Herr Müller, der halt das Spiel dann für mich entschieden hat. Nicht kein Kledel und auch kein Sobotka. Also ich meine, da hast du den ein bisschen zu sehr auf dem Kieker.
Ja,
also
ich auch.
Das ist wirklich kein Verstolpern, weil der kommt mit Schärfe, dieser Pass, und dem springt der Ball dann ein klein bisschen weg und dann ist schon, ja, also das ist nicht Sobotka-Ding, sondern es ist einfach großartig doppelt reagiert von Heidenheims Torhüter. Und wenn da das 2-1 fällt, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Ob es dann zu Recht anders ausgeht, wenn man über die gesamte Spielzeit sich das Spiel anguckt, weiß ich nicht. Aber ja, das war wirklich schade.
Aber es ist schon doch irgendwie auch symptomatisch, dass man wirklich dann auch keine 5 Minuten nach dieser Chance dann halt auch irgendwie das, wo man auch irgendwie auch so dachte, okay, jetzt ist man dran, so, jetzt muss man halt einfach nur genauso weiterspielen wie bisher und dann kann man das Ding noch gewinnen, dass man so kurz danach dann halt dann doch wieder das 2-1 kassiert. Also irgendwie, für mich fühlt es sich so an, als ob ich dieses Spiel irgendwie auch schon 1000 Mal gesehen hätte diese Saison. Wie siehst du das, Moritz?
Ja. Ja.
Aber das Schöne ist ja, also ich sag mal, in der zweiten Halbzeit haben die dann halt einfach ja anders gespielt und haben auch diesen Rückschlag vielleicht mit ein bisschen Wut und Verzweiflung gemischt nochmal weggesteckt und haben es nochmal weiter probiert. Also und haben dann nicht nach dem 2-1 das Spiel abgeschenkt. Also das fand ich schon schön zu sehen. Also ich hätte auch vielleicht ganz gerne es gehabt, dass das 1-0 zur Pause, dass die erste Halbzeit nur 30 Minuten gewesen wäre und die zweite 60 Minuten, weil ja anscheinend irgendwas in der Halbzeit passiert ist und man irgendwie immer erst mit dem Rücken zur Wand stehen muss, dass man ein bisschen Harakiri mehr spielt, ein bisschen alles oder nichts spielt.
Ja, aber vielleicht nicht so Harakiri wie Kevin Dunn so bei dieser 2-1-Situation. Weil natürlich können wir über Marcel Sobotka sprechen, dem der Ball ein bisschen, der den halt ungünstig in die Laufrichtung des Gegenspielers gibt. Aber dieser mit dem Rücken zum Spielfeld einfach mal hoch weggepölte Ball von Danso war halt totaler Quatsch. Mhm. Und darfst du auf gar keinen Fall machen, denn in diesen Raum so reinzuspielen und dann verpasst halt Hoffmann und dann ist es halt das 2-1. Aber ich hatte halt vorher gedacht, so was ist jetzt so ein bisschen auch das, was die nächsten 11 Spiele einem noch so ein bisschen Freude bereiten kann, und ich finde, Kevin Dunn so beim Fußballspielen zu gucken, gehört auf jeden Fall dazu. Das war dann aber leider dann durchaus sein Fehler, den er da gemacht hat. Und danach bleibt Heidenheim erstmal dran und drückt aufs 3-1. Und dann da ist doch schon mal ein Argument mit Sobotka, der denn vor dem 1-1 schön auf rechts verlagert. Und das macht er vor dem 2-2 auch nochmal. Also der Ball kommt dann auf Zimmermann von Sobotka. Der spielt dann auf Pledel weiter. Der bringt ihn dann rein und dann schließt Peterson ab mit einem Torwartfehler. Das ist auch, glaube ich, ohne Zweifel so, dass es ein 2-2 steht.
Ja, vielleicht muss ich da jetzt auch nochmal kurz Marcel Sobotka ein bisschen loben. Schon bevor der diese Verlagerung halt spielt auf die rechte Seite, dreht er sich da mit einer Mega-Bewegung halt irgendwie auch um den Spieler, der das natürlich auch ein bisschen, der sich da auch so ein bisschen verschätzt hat, sein Gegenspieler, aber trotzdem nimmt halt Sobotka den mit einer Körpertäuschung halt komplett aus dem Spiel. Es war wirklich eine reine Freude, dem zuzuschauen. Mhm. Muss man schon sagen. Und auch irgendwie schön, dass ich dann jetzt Peterson nochmal mit einem Tor da irgendwie auch belohnen konnte. Der hat wirklich richtig viel Belebung für die linke Seite gebracht für das Spiel der Fortuna. Ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob ihn das jetzt für eine Startplatz-Nominierung für die nächsten Spiele qualifiziert, gerade weil ja Kutris jetzt sich auch jetzt, weiß ich nicht, jetzt nicht total stark aufgedrängt hat, aber auch keine große Konkurrenz haben sollte vielleicht. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, würde ich sagen.
Aber also nochmal, Pledel, die Hereingabe von Pledel, die wäre, glaube ich, prognostiziere ich mal, komplett ungefährlich geworden, wenn sie nicht abgefälscht worden wäre. Also da ist schon so das nächste Zufallselement. Also wenn da der Heidenheimer die nicht in den Rückraum abfälscht, kommt die nämlich viel schärfer vors Tor und ich glaube, sie kommt dann nicht richtig hoch und da wäre nichts passiert. ist meine Prognose. Also es war schon auch viel Zufall dabei, aber der Wille war da, man hat es immer wieder probiert und irgendwann fällt dann halt so ein Tor auch mal rein. So.
Ja, aber doch auch ein bisschen, wenn du es jetzt mit anderen Spielen vergleichst, ein bisschen mehr als der Wille, sondern es hat halt auch funktioniert. Die sind halt an die Grundlinie durchgekommen, sind in diese Situation gekommen und so. Und da würde ich jetzt auch nochmal eben Kutris und Pettersson auch nochmal loben, weil das Zusammenspiel fand ich eigentlich ziemlich gut von denen. Also auch da, dass der eine den anderen hinterläuft, um dann nochmal wirklich an die Grundlinie zu kommen und so. Und das war ja schon irgendwie alles Sachen. Und dann, so, ich verstehe, dass du natürlich, weil du, sagt ja Rösler auch, dass der Kutris, da weiß man, wissen wir nicht, was wir bekommen, wenn wir den aufstellen, weil den haben wir ja noch gar nicht wirklich spielen sehen. Deswegen haben wir halt Edgar Pripp dahingestellt. Aber was du dir dann nimmst, wenn du ein Spiel, wenn du irgendwie noch weiter fabulieren willst, von du willst aufsteigen, und dann machst du halt aber erstmal so dieses, wir stellen uns jetzt hier erstmal hin und gucken, dass wir keinen kassieren, ach scheiße, einen kassiert. So, statt dass du irgendwie diesen Impuls setzt, der ja dann in der zweiten Halbzeit gesetzt wird, kannst du ja auch mal andersrum machen. Kannst ja mal erste Halbzeit zwei Dinger schießen und dich dann hinten reinstellen. Statt dich eine Halbzeit hinten reinzustellen und dann zu versuchen, im scheiß Rückstand hinterher zu laufen.
Ja, die Frage ist, ob du so einen. Das Interessante ist ja, dass du Pripp auswechselst, der tatsächlich keinen guten Tag hatte, und dann mit Pettersson einfach einen komplett anderen Spieler bringst. Und das, glaube ich, kann auch mit dem Gegner was machen. Natürlich können die auf ihrem Scouting-Sheet sehen, die dann, aha, Pettersson ist so und so ein Spieler. Aber in der Praxis, wenn der Rechtsverteidiger dann da steht und einfach Edgar Pripp gewohnt ist, die erste Halbzeit lang, und einem gezügelten Kutris, der ziemlich präsentes Spiel gemacht hat, also sehr viele Pässe, die drittmeisten Pässe gespielt hat, sehr, sehr, sehr stark eingebunden war, auch dafür, dass er eben noch kein einziges Spiel von Anfang an gemacht hat, dann macht das, glaube ich, auch mit dem Gegner was. Also so einen Spieler mal reinzuwerfen, der halt irgendwie anders ist als der Typ, der vorher gespielt hat und eben tatsächlich auch nur offensiver anders ist, finde ich, muss keine doofe Idee sein. Trotzdem muss man sagen, natürlich Edgar Pripp von Anfang an zu bringen, in der Theorie nachvollziehbar, in der Praxis, nachdem wir wissen, wie er sich schwer getan hat die letzten Wochen, hätte man da von Anfang an vielleicht etwas anderes drüber nachdenken können. Ich finde aber, es ist...
Darf ich da noch drauf antworten?
Ja, bitte, Entschuldigung. Nee.
Aber es geht ja noch weiter, und zwar sagt, also was heißt, es geht noch weiter? Rösler sagt ja auch, wir wussten, dass die mit der Raute spielen werden und wollten dann versuchen, über die Flügel eben diese Räume, die das gibt, auch zu nutzen und so. Das ist ja im Prinzip genau das, was er sagt, was dann halt auch geklappt hat in der zweiten Halbzeit, hat halt in der ersten Halbzeit nicht geklappt.
Also dann muss, genau. Und da ist halt für mich so ein bisschen die Frage, ob er sich dann das schon früher eingestanden hat auch, im Laufe der ersten Halbzeit. Ja. Und dann kam halt die Verletzungsauswechslung und willst du dann halt in der ersten Halbzeit schon zweimal wechseln? Aber hätte er wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht. Also ist ja auch schon ziemlich krass, innerhalb einer Halbzeit zu wechseln. Ja.
Also gerade auch so einen gestandenen Spieler in der Mannschaft rauszunehmen, das machst du dann halt zur Halbzeit.
Ja, das ist schon richtig. Was ich sonst noch zu Kutris ganz kurz sagen wollte, bevor ich es vergesse, so generell, was mir sehr gefällt, ist ja nicht alles super und glänzt und sowas, aber was mir sehr gefällt, ist das Gefühl habe, dass der deutlich mehr als alle anderen drei in der Abwehrkette und eigentlich auch die beiden Sechser immer Anspielstationen vorne sucht. Also der versucht immer, den Ball weiter nach vorne zu bringen. So, das merkst du, ich finde, man merkt ihm das total an, dass der wirklich quasi versucht, alles möglich zu machen, um jemanden anzuspielen, der weiter vorne steht, also offensive Passmöglichkeiten sucht.
Ja, und diese offensive Denkweise sieht man auch im Vorfeld vom 3-2. Und da ist es so, dass halt die Linken, Pettersson und Kutris, unglaublich riskant spielen. Und wenn das gut geht, dann gibt es sehr gute Chancen auf das 3-2 für die Fortuna, wenn sie den Ball dann da weiterspielen können. Und es geht aber nicht gut, so ein Heidenheim kann den Ball behaupten und die komplette linke Seite ist offen. Und das ist etwas, was mir aber eigentlich gut gefällt. weil ich kann nicht wie die letzten Wochen hier hinstellen und sagen, die Fortuna ist, der Verein ist im Verwaltungsmodus, und dann aber das auch kritisieren. Und ich fand einfach diesen Move zu sagen, wir gehen jetzt hier aufs 3-2 und es wird riskant und wir riskieren eben, dass die eine Seite offen ist, den fand ich richtig. Mhm. Dann hast du das Glück, dass dieser Abschluss von Heidenheim an die Latte geht, und dann wird es ein bisschen blöd, weil die Verteidigung es nicht gebacken bekommt, halt eine Ordnung hinzubekommen in dieser Zeit dann, und dann die Flanke reinkriegt, und das ist ein Folgefehler dieser offensiven Denkweise vor dem Lattentreffer, weil dann halt ja die Zuordnung überhaupt nicht stimmt, immer noch nicht, und dann kann halt Heidenheim da relativ entspannt einköpfen.
Aber das ist doch das Problem, du hast das jetzt gerade nochmal sehr schön gesagt, das darf passieren, dass dann eine Seite offen ist, aber dann musst du so wach sein, als ganze Mannschaft, dich wieder zu ordnen, schnellstmöglich. So. Und das ist doch ein Problem. Das Problem ist ja nicht, dass die im Spiel, das wollte ich eben sagen, dass die im Spiel irgendwie zu viel zugelassen haben und so. Heidenheim ist ja überhaupt nicht wirklich irgendwie, hat tolle Konter oder sowas gefahren. In der Situation ja, aber es war ja die Folgesituation. Und das ist doch ein Problem. Das dann, ich weiß nicht, woran das liegt. Dass es ein Konzentrationsding ist oder so, genau wie bei so einem Einwurf, dass man irgendwie noch nicht fit ist, aber man hat ja die Zeit, sich wieder aufzustellen. Und das muss doch funktionieren.
Ja, es mich ärgert eigentlich viel mehr, wie das 2-1 fällt. Also da sind irgendwie ein paar kleine Fehler von, vor allen Dingen halt von Danso, aber dann irgendwie auch von den anderen, die sich da alle nicht so richtig gut verhalten. Beim 3-2 finde ich es auch, wie Jan es gesagt hat, nicht ganz so schlimm, weil irgendwie, du musst halt auf das 3-2 gehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Empty-Net-Tor im Eishockey. Du musst das Spiel halt zwingend gewinnen und versuchst dann halt irgendwie alles. Und ja, ich meine, dieser Lattenschuss, der auch wirklich richtig gut war, der kann halt auch einfach schon reingehen.
Ja, aber dann wäre ich ja nicht sauer. Dann wäre ich nicht sauer. Danach hast du eine halbe Minute Zeit, ich auch.
Ja, aber das ist halt immer noch die gesamte Mannschaft. Ja, also, ja.
Ich weiß auch nicht, ich finde, mich ärgert auch, wie unglaublich viel Platz und Zeit halt der Heidenheimer dann halt beim Flanken hat, aber es gibt auch nicht so richtig, glaube ich, da den Fortuna-Spieler, wo ich jetzt sagen würde, der muss die Flanke da noch zumachen. Also ich würde mir auch wünschen, dass dann da noch irgendwie einer näher dran steht und sich halt vielleicht noch voll in diese Flanke reinwirft, weil ich es halt wirklich auch immer komplett hasse, wenn man Leute halt einfach komplett frei flanken lässt. Und gerade bei Heidenheim war ja vorher klar, dass man es auf gar keinen Fall machen sollte, und dann ist natürlich auch genau jener Tim Kleindienst, wo ja vorher klar war, dass der super gefährlich ist, auch der ihn dann reinmacht. Aber wenn ich, glaube ich, irgendwem dieses Tor ein bisschen ankreiden würde, dann ist das halt Kastenmeier. Also die Flanke fällt halt mitten in seinen 5-Meter-Raum, nicht irgendwie an die Kante, sondern sogar noch mitten rein. Klar, so ein bisschen hinter ihn, aber da weiß ich nicht, das ist halt sein Raum. Da muss er hingehen, würde ich sagen.
Ja, sehe ich auch, ist Kastenmeiers Ding. Also am ehesten muss er muss ihn bereinigen, wenn überhaupt. Okay, so sieht's aus. Wir wissen jetzt, wo es hingeht, diese Saison.
Wir können ja mal kurz sagen, dass Kreinz immer noch zwei tolle Kopfballmöglichkeiten hatte, die er dann leider ausgelassen hat. Also noch zur Abrundung.
Stimmt, ja. Die habe ich schon verdrängt.
Ja, das stimmt. Hätte es noch unentschieden gestalten können oder müssen. Aber jetzt ist die Saison so, wie sie ist.
Ja. Und Uwe Neuhaus ist nicht mehr Trainer bei Arminia Bielefeld.
Ja. Also machen wir das ganz große Fass jetzt auf.
Trainerfass. Ja, also ein bisschen auf ist es ja irgendwie eigentlich schon so seit ein paar Wochen, und wir schöpfen immer mal so eine kleine Kelle irgendwie und nippen mal dran, aber dann machen wir es doch wieder zu. Aber ich würde schon sagen, ja, also jetzt so langsam, glaube ich, können auch die größten Optimisten sich so langsam damit anfreunden, dass es halt selbst mit einem unglaublichen Lauf nichts mehr werden wird. So. Und ich meine, wenn Schinter Appelkamp jetzt irgendwie bald zurückkommen sollte, wäre das ja zumindest irgendwie immer noch im Bereich des Vorstellbaren, auch wenn jetzt auf jeden Fall die Verletzung von Felix Klaus nicht unbedingt weiterhilft. Der wurde jetzt heute untersucht und soll laut medizinischer Abteilung bis auf Weiteres ausfallen. Das kann natürlich jetzt irgendwie alles und nichts bedeuten. Aber ich denke mal, bei dem tabellarischen Rückstand, den man hat, sollte man jetzt ihn nicht wieder zu früh in die Mannschaft nehmen, wie man es jetzt da gestern gemacht hat, so wie man es mit Appelkamp vor einer Woche gemacht hat, sondern vielleicht dann irgendwie mal ja diese ganzen Spieler, die dann ja auch gerade in der nächsten Saison absolute Eckpfeiler sein werden bei der Fortuna. Hoffentlich wird es Schinter Appelkamp sein und nicht irgendwie in Hoffenheim oder so. Ja, sollte man die mal ihre Verletzungen auskurieren lassen und die dann ganz langsam wieder ranführen. Und ja, ansonsten dann vielleicht jetzt mal vermehrt, wenn das geht, wenn das zu verteidigen ist, halt dem einen oder anderen Spieler, der halt in den nächsten Jahren Teil der Fortuna sein wird, dem ein bisschen mehr Spielraum einräumen und dann diesen Spielern auch mal mehr, ja, irgendwie Fehler zugestehen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel mal einen Pettersson als allererstes nennen. Und ja, dann gilt es jetzt, also das gilt es natürlich schon sowieso im Hintergrund, die Weichen zu stellen für die nächste Saison, auf Spieler zuzugehen. Man hat jetzt halt die Planungssicherheit, so früh wie wahrscheinlich noch nie zuvor in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, dass man auf Spieler zugehen kann, die frühzeitig verpflichten kann. Und ja, das Fass, wie gesagt, ist offen. Ich glaube, die Möglichkeit, dass man mit Uwe Rösler in die nächste Saison geht, die ist auf jeden Fall außerordentlich gering. Oder was denkst du, Jan?
Ja, ich finde nämlich, dass, wenn du sagst, von Planungssicherheit sprichst, finde ich das nämlich überhaupt nicht. Weil mit dem, wenn du nicht weißt, bisher der Trainer in der neuen Saison ist, dann weißt du auch nicht, wenn du auf Spieler zugehst, wie dieser Trainer spielen will. Weil eine eigene Spielphilosophie hat die Fortuna aus Düsseldorf noch nicht entwickelt oder dass man halt einen Systemtrainer da einstellt, der dann zum eigenen Konzept passt. An dieser Trainerfrage hängt sehr, sehr viel. Und lass uns da mal kurz drüber reden, weil das war vielleicht gar nicht.
Mir ging es jetzt nur um die Liga-Zugehörigkeit, ne? Also natürlich, ja. die Trainerfrage ist alles. Die Trainerpersonalie ist immer die wichtigste im ganzen Verein und deswegen kommen halt Spieler zu einem Verein oder sagen die halt ab letztendlich, ne? Also natürlich abgesehen von Bezahlung, aber das ist halt die Philosophie, die du halt gegenüber einem Spieler halt irgendwie pitchen musst, so, ne? Deswegen kommen Spieler oder deswegen kommen sie nicht. Und nee, ich meine nur, es geht einfach darum, dass man halt weiß, in welcher Liga Fortuna nächstes Jahr spielen wird. Und das wusste man die ganzen, ja wahrscheinlich am allersichersten in der vorletzten Erstligasaison zu diesem Zeitpunkt halt schon.
Die Frage ist halt,
in den vielen letzten Jahren halt nicht.
Die Frage ist halt, das hast du angerissen, aber vielleicht muss man das nochmal präzisieren. Wie bewertet man Uwe Röslers Leistung? Man sollte sie nicht nach bescheuerten Saisonzielen bewerten. Also wenn man jetzt sagt, naja, man kann nicht mehr aufsteigen und deshalb muss Uwe Rösler gehen, finde ich das ein bisschen problematisch, weil davon war überhaupt nicht auszugehen, dass man hier aufsteigen werden würde. Also nicht nach diesem Umbruch und natürlich gibt es eine Chance darauf, aber es ist auch nicht überraschend und dass es halt jetzt nichts wird mit dem Aufstieg. Sondern man muss Uwe Rösler nach anderen Kriterien bewerten, ob man das Gefühl hat, dass er dieser Mannschaft eine Spielidee vermitteln kann, dass er eine gewisse Flexibilität hat, Plan A und Plan B, dass er vor den Spielen weiß, wie er den Gegner knacken kann und im Zweifel auch nochmal innerhalb des Spiels darauf reagieren kann, wenn dieser Plan nicht funktioniert. Und diese Bewertung, die haben wir ja jetzt immer angerissen. Aber ein bisschen gedrückt haben wir uns schon davor, endgültig zu sagen, ob jetzt jeder Einzelne von uns gerne mit Uwe Rösler in die nächste Saison gehen würde.
Ja, auch aus gutem Grund habe ich mich davor gedrückt, weil bei mir immer noch ein Funken Resthoffnung war, weil ich den Uwe Rösler einfach einen grundsympathischen, total super Typen finde, dass da noch mal was kommt. Und tatsächlich habe ich mich gestern so ertappt nach dem Spiel, dass ich einfach mal gerne sehen würde, wie dieser Kader performen würde unter einem anderen Trainer. Und das habe ich vorher noch nicht so häufig gedacht. Und ja, so langsam haben wir so oft schon auch in den Folgen, in den diversen Folgen, ihr könnt es alle nachhören, besprochen. Er hat dieses 4-4-2 irgendwann auf Rat der Mannschaft ja eingeführt. Mehr oder weniger, das war gar nicht sein bevorzugtes System und hat häufig keinen Plan B erkennen lassen, also zumindest für uns nicht erkennen lassen. Bezeichnend war auch das Spiel gegen Hannover, wo dann tatsächlich irgendwie eine rote Karte im Prinzip alle Pläne über den Haufen wirft und dann funktioniert es aber irgendwie. Aber es ist nicht ganz sicher, ob es jetzt daran liegt, dass Uwe Rösler in der Halbzeitpause einen super Plan B, also ich würde es eher bezweifeln, den Spielern aufgezeigt hat. Und diese gesamte erste Halbzeit gegen Heidenheim hat mich dazu bewogen, ja zur Halbzeit so langsam Zweifel zu haben, ob man nicht doch mal gucken sollte, ja, wer alles frei ist. Und das liegt nicht daran, dass, wie wir das Segment heute eingeleitet haben, dass seit heute Uwe Neuhaus frei ist, dass wir darüber jetzt reden.
Also man muss auch sagen, der Lou, das können wir jetzt den Hörerinnen und Hörern verraten, hat hier eigentlich seit 2,5 Monaten eine lange Liste an Namen vorbereitet und wird immer wieder unterbunden.
Ja, und jetzt sind die halt schon alle bei Schalke im
Also ich finde auch einen weiteren Aspekt, ich meine, wir waren ja vor der Saison, das hatten wir auch vor ein paar Folgen so geklärt, vor der Saison auch eher verhalten pessimistisch so, ne? Und ich glaube, was die Hoffnung war, war so ein bisschen, wir können uns aber auch gerne überraschen lassen. So, ne? Vielleicht, so deswegen, ich mag den Rösler auch erstmal so persönlich sehr gerne. Also ich finde ihn auch super sympathisch und fände es halt geil, wenn er eine lange, erfolgreiche Ära bei der Fortuna prägen würde. Aber so diese, ich meine, es gab eine Phase, wo es zwischendurch dann auch richtig gut lief, weil Fortuna, die waren ja sogar Dritter. Und da gab es mal kurz so diesen Moment, wo du gedacht hast, boah, ja, vielleicht musste man ihm die Zeit geben, das wirklich entwickeln zu können und sein Stammpersonal zur Verfügung zu haben, seinen Kader, den er sich so zusammengesetzt hat, zur Verfügung zu haben. Und jetzt könnte da was passieren. Und wir waren so positiv gestimmt, natürlich ob des sportlichen Erfolges. Und ich habe aber das Gefühl, dass so der längere Bogen ist halt einfach nicht da. Also diese positive Überraschung, die zwischendurch mal da war, hat halt nicht angehalten.
Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, wir werden ja gleich noch zum ersten FC Nürnberg kommen. Das ist der Unterschied, genau 3 Spiele, die Fortuna gewonnen hat, die Nürnberg verloren hat. Der Unterschied zwischen Fortuna und Nürnberg diese Saison ist hinter Apelkamp. Ansonsten sind das 2 Kader, die ziemlich gleich sind. Die, glaube ich, auch irgendwie relativ ähnlich konstruiert sind. Aber das ist das ist halt der Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 13 für mich diese Saison.
Aber jetzt
ohne Apelkamp würde Fortuna genau in dieser Tabellenregion.
Aber du hast jetzt gesagt, der Unterschied ist der Kader und nicht der Trainer, ne?
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. So, also ich kritisiere also die Zusammenstellung dieses Kaders von Anfang, Anfang der Saison.
Das heißt, Uwe Rösler ist eigentlich nicht das Problem, der hat einfach nur den falschen Kader bekommen.
Der ist auf jeden Fall auch das Problem, weil
Rösler ist ja auch der Spieler,
der auch von Anfang an gesagt hat, der hat erstens gesagt, dass er vor der Saison dass er halt einen relativ kleinen Kader will, was ich erstens schon komisch fand, zweitens in einer Covid-Saison richtig komisch fand und drittens hat er dann halt auch nicht darauf bestanden, dass die Mannschaft halt im Schinter-Appelkamp-Mannschaftsteil verstärkt wurde. Der ist halt quasi echt einfach als ein Glücksfall der Fortuna in die Hände gefallen.
Ja.
Und ja gut, vielleicht ist der Kader von Fortuna ist auch noch generell besser als der von Nürnberg. Das halt irgendwie auch schon. Aber die haben vielleicht einfach einen Trainer, der halt aus dem Kader mehr rausholt. So, und ich möchte diesen Trainer jetzt nicht loben. Ich bin sehr froh, dass wir nicht diesen Trainer haben. Aber ich weiß nicht. Das kann man jetzt auch nicht einfach so 1-1, glaube ich, gegeneinander aufrechnen. Aber ich glaube, man sieht jetzt einfach seit über einem Jahr keinerlei Spielidee bei Rösler, keinerlei Fortentwicklung so, und ich weiß halt auch wirklich nicht, wie viel Sinn es jetzt irgendwie noch hat, dieses Pferd jetzt halt irgendwie noch 11 Spieltage halt irgendwie zu Ende zu reiten. Also klar, man sollte jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt schauen, dass man jetzt halt noch irgendeinen neuen Trainer halt irgendwie richtig dazu holt. Aber ich vielleicht irgendeine Interimslösung, glaube ich, das wäre das, was irgendwie am allerbesten wäre.
Aber was wäre denn der Schaden, wenn man das nicht macht? Also wenn man sagt, Rösler ist halt noch bis zum Saisonende der Trainer, was wäre denn das Problem?
Ich glaube, es wäre wichtig, jetzt irgendwie einen neuen Reiz zu setzen, weil ich schon das Gefühl habe, dass da halt einfach nichts Neues entsteht. Du verschenkst halt quasi ein halbes Jahr an Input, du hast dann ein weiteres halbes Jahr, wo halt irgendwie keine neuen Reize gesetzt werden, wo keine neuen Eindrücke entstehen, wo halt Routinen aufgebrochen werden, so, wo halt vielleicht irgendwie schlechte Habits irgendwie ein bisschen verändert werden, wo Leute ein bisschen gefordert und gepiesackt werden. Also ich glaube, einfach dadurch, dass sich halt, ne, also einfach so ein bisschen Dinge ändern um des Veränderns willen, wäre halt nicht so schlecht. Und damit, und außerdem würde das ja auch dafür sorgen, dass du jetzt halt schon auf andere Kandidaten für die nächste Saison zugehen könntest, ohne dass das halt gleich in so eine Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, schmutzige Wäsche-Ecke irgendwie geht. Also natürlich ist es dann irgendwie ein Problem vielleicht für einen gegebenenfalls abgebenden Verein, aber du müsstest halt, ja, wärst halt zumindest dann irgendwie nicht, also diese Verpflichtung als Fortuna Düsseldorf halt irgendwie so zu tun, als ob du halt nicht hinter dem Rücken deines derzeit beschäftigten Trainers mit anderen Leuten verhandelst.
Ja, aber das hat ja Dortmund genauso gemacht.
Ja, ja.
Also was du ja forderst, ist ja quasi das, was Dortmund macht, einen Interimstrainer einsetzen und dann Marco Rose holen.
Genau, aber,
okay.
aber also bei Dortmund ist es ja jetzt, bei Dortmund leidet jetzt ja auch, glaube ich, gerade nicht so besonders darunter, oder? Also,
Nee, ich hätte das nur anders, anders verstanden. Also das wäre genau das Modell, dass man jetzt quasi jemanden holt, dann kann man halt offener und freier mit einem neuen Trainer diskutieren, ob der jetzt auch schon auf dem Markt ist oder ob der noch unter Vertrag ist bei einem anderen Verein.
Und das bessere Beispiel wäre eigentlich gewesen, Borussia Mönchengladbach zu nehmen, als sie Marco Rose verpflichtet haben, als Dieter Hecking noch Trainer war. Ich glaube, da ist es, das war vor 2 Jahren, glaube ich, da ist es, glaube ich, genau andersrum gelaufen. Da hat man nämlich Hecking erst, ja genau, auch einfach Heckings Vertrag nicht verlängert und musste dem das dann in der laufenden Saison sagen, und das ist natürlich auch irgendwie nicht besonders gut angekommen. Und ist auf jeden Fall auch immer unschön. Also
der Vorteil wäre definitiv, wenn man jetzt schon einen neuen Mann hätte, dass es ist bei der Zusammenstellung und Planung des Kaders man den zeitlichen Vorteil der Planungssicherheit für die nächste Saison, der Liga-Zugehörigkeit, aber auch des Trainers, der natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf den Kader hat, hätte und damit vielleicht anderen Vereinen etwas voraus hätte. So.
Ja, die Frage ist ja aber immer, das stimmt, aber die Fortuna ist ja kein Verein, die im Mai, auch wenn sie Planungssicherheit hat, den Kader für die nächste Saison schon zusammengestellt hat. Weil, auch wenn es jetzt hart klingt, bei vielen Spielern, die halt große Ambitionen haben, ist die Fortuna halt gegen Ende der Transferperiode interessant, wenn man halt noch keinen Vertrag hat. Und bei anderen, gut, da kann man das natürlich überlegen, aber ich weiß halt nicht, wie safe Kaderplanung überhaupt aussehen kann bei Vereinen in der zweiten Liga. Egal, ob die jetzt Trainer haben oder nicht. Ich sehe das ein, ihr habt ja auch nicht Unrecht, das will ich auch nicht sagen. Aber es ist halt ich habe das Gefühl, dass keiner jetzt überrascht wäre, wenn Uwe Rösler zum Trainingsbeginn der nächsten Saison nicht mehr Trainer ist, sondern im Gegenteil.
Ja, genau. Du mittlerweile sprichst auf jeden Fall einen Punkt an, wo ich auch wirklich ganz, ganz große Sorgen habe. Meine Sorgen sind nämlich auch genau die, dass Fortuna jetzt eben mal wieder aus dieser verfrühten Planungssicherheit bezüglich der Liga nichts machen wird. Natürlich wird man halt viele Spieler, die halt große Ambitionen haben, jetzt nicht bekommen können. Aber genau die Art von Spieler, die ja Fortuna in der letzten Transferperiode nicht verpflichtet hat, die sollte man jetzt halt holen. Also man hat ja wirklich fast nur irgendwie Spieler geholt, die halt irgendwie eher von oben kamen, eher von größeren Vereinen, Spieler, die halt irgendwie so einen Karriereknick hinter sich haben. Und ich würde mir wirklich extrem wünschen, dass man jetzt halt schaut, wer sind vielleicht halt Spieler, die gerade in den zweiten Mannschaften in der Regionalliga, also bei den zweiten Mannschaften der Bundesligisten groß auftrumpfen, so wie ja, es der nächste Gegner gemacht hat mit Tyler Duman, den wir ja immer noch sehr, sehr gut kennen, weil der hier bei der Fortuna ausgebildet wurde, der jetzt von Borussia Dortmund 2 kommt. Der, glaube ich, der Fortuna jetzt auch nicht wirklich schlecht zu Gesicht stehen würde in der nächsten Saison vielleicht. Also nur mal so, nur als ein Beispiel, dass man halt schaut, wer sind die Leistungsträger in der dritten Liga. Ne, dass man da sich diese Leute zumindest mal anschaut. Also ich bin jetzt auch weit davon entfernt, da bewerten zu können, ob da jemand Fortuna irgendwie sofort weiterhilft. Aber das sind halt die cleveren Transfers, die halt die anderen Mannschaften machen. So. Und dass man halt schaut, wer auch in der zweiten Liga halt die Leistungsträger sind bei den kleineren Vereinen. Dass man die genau anschaut, weil da sind viele Vereine, die jetzt auch ein bisschen kürzer treten müssen. Da laufen generell viele Verträge aus. In der dritten Liga laufen sowieso fast immer alle Verträge aus. So, da kann man wirklich viele Spieler bekommen, aber die muss man halt jetzt identifiziert haben, die muss man jetzt ansprechen und da darf man sich nicht jetzt schon wieder hinsetzen und irgendwie die Ersatzbänke der ersten Liga und weiß ich nicht, in England irgendwie irgendwo scouten, um dann wieder für viel Geld irgendwelche Leute für ein Jahr auszuleihen, die dann nicht funktionieren. Sondern da muss man halt jetzt mal einfach ein bisschen cleverer agieren oder einfach mal genauso clever wie alle anderen Vereine in dieser Liga auch und halt nicht irgendwie immer hinterherrennen.
Darf ich dich kurz fragen, auf welche Saison du dich beziehst, wenn du sagst, mal wieder so eine frühe Planungssicherheit verspielen? Welche Saison meinst du da?
Jetzt vor allem die von, wann war das? 2018, 19, also als man halt so früh in der ersten Liga die Klasse gehalten hat.
Und so früh war das da aber jetzt auch nicht.
Naja, gut, also an Karneval nach dem 4-0 in Schalke war ja wohl klar, wo es hingeht. Allerspätestens nach diesem Auswärtssieg in Berlin. Mhm. Und da kann ich es aber auch viel eher verstehen, dass es halt nicht geklappt hat. So, ne? Weil da warst du halt in der Bundesliga, da musstest du halt eine andere Qualität von Spieler bekommen und da hast du wirklich eher dann vielleicht die bekommen, ja, die sich dann halt erst am Ende entscheiden. Aber du musst jetzt halt einfach, glaube ich, in einem ganz, ganz anderen Regal suchen. Und da musst du halt einfach jetzt gucken, wer bei Paderborn, wer bei St. Pauli, wer bei Darmstadt, wer von mir aus auch bei fucking Heidenheim halt irgendwie eine gute Saison spielt. Und wenn es möglich ist, natürlich gerne Genki Haraguchi holen oder Jaesung Lee von Kiel oder Robert Juhl von Bochum, Art Spieler so. Aber
okay.
Ja, oder halt einfach gucken, wer halt gerade in der dritten Liga halt irgendwie alles kurz und klein spielt.
Ja, soll ich das sagen, das war? Sascha Mölders.
Ja, das ist so.
Torschützenlistenanführer in der dritten Liga.
Ja, ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass halt das Scouting bei Fortuna darüber hinausgeht, dass man halt guckt, wer am meisten Tore geschossen hat, sondern dass man vielleicht auch noch etwas tiefer in die Materie geht. Aber ja, vielleicht ist es auch nur eine fromme Hoffnung.
Slatko Janic vom SC Verl fordert der Lu doch eigentlich nur.
Ja, das ist möglich.
Ja.
Eigentlich ist der Abgesang auf Uwe Rösler schon gesungen, könnte man sagen.
Serkan Zakaria zurückholen. Hat auch schon 9 Tore.
Also habe ich auch schon Uwe gesehen, dass der anscheinend wohl mit der beste Spieler der drin liegt. Ja, aber um jetzt auch mal ein bisschen von der dritten Liga hier wegzukommen, was glaubt ihr denn, wie realistisch ist es denn, dass Uwe Rösler, sagen wir mal, beim übernächsten Heimspiel noch auf der Bank sitzt?
Sehr realistisch.
Ja. Also ich sage eigentlich,
würde ich wetten drauf annehmen.
Die Saison zu Ende.
Ja, glaube ich auch.
Und das fände ich auch nicht schlimm. Also im Gegensatz, das kann man halt machen. Es ist halt natürlich einfach blöd für alle Beteiligten, weil halt bei einem gewissen Zeitpunkt klar ist, dass es nicht mehr, dass da keine Vertragsverlängerung kommen wird. Da muss man es auch kommunizieren. Und da hat man sich vielleicht tatsächlich eine Doofheitsbrücke gebaut, nicht aus Kompetenz heraus, sondern aus Fortunahaftigkeit heraus, indem man halt ja dieses hohe Saisonziel gesteckt hat, wo wir alle sagen würden, das ist eine sehr, sehr dämliche Idee gewesen, aber wo man sagen kann, ja, hat er nicht erreicht, das tut uns jetzt leid. Deswegen, weil wir es jetzt rechnerisch nicht mehr schaffen können, werden wir jetzt verkünden, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Aber Moment, es gab, ich weiß nicht, ich hab auch nur die Überschrift gelesen, es gab irgendwie auch einen RP-Plus-Artikel mit Interview mit Uwe Klein, der war so übertitelt, in welchem Fall Uwe Rösler auch bei Nichtaufstieg bleiben würde. Und ich traue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich traue ganz vielen Verantwortlichen bei Fortuna auch zu, dass die Situation im Endeffekt anders bewerten, als wir das bewerten. Und ich habe auch noch nicht völlig ausgeschlossen, dass Uwe Rösler auch nächste Saison erstmal Trainer sein wird.
Ja, und das Ding ist, es wäre auch gar nicht total dramatisch.
Man weiß es nicht so genau.
Also ich finde halt, der ist ja nicht komplett unfähig. Man ist halt enttäuscht aufgrund von bestimmten Sachen, aber das ist eigentlich kein super niedriges Niveau, auf dem man da rummeckern kann. Habe ich jetzt formuliert? Nee, also wisst ihr, was ich meine.
Ja, wir jammern hier auf hohem Niveau.
Genau, danke. Also ich glaube, es wäre auch nicht total krass. Es wäre jetzt kein Grund, um zu sagen, das ist die unfähigste Vereinsführung, weil man Uwe Rösler dann doch noch behält.
Weil das würde ich ehrlich gesagt schon sagen. Also und zwar gar nicht, weil ich halt Uwe Rösler für einen schlechten Trainer halte. Ich glaube sogar, dass Uwe Rösler in der Lage wäre, mit einer anderen Mannschaft sogar vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen, wenn alles gut läuft. Aber halt mit einer Mannschaft, die nicht selber das Spiel machen muss. Also halt mit so einer Drecksackmannschaft, die sich halt hinten reinstellt, richtig stark bei Kontern und Standards, ist irgendwie vielleicht sowas. Also halt so ein bisschen mit so einer Wir-gegen-alle-Mentalität irgendwie. So könnte ich mir das sogar vorstellen. Aber ich glaube, zu einer Mannschaft wie Fortuna, die halt eben einfach in der Liga eine Rolle hat, wo sie halt einfach häufig das Spiel machen muss. Da ist ja einfach nicht der richtige Trainer zu, um so ein Spiel halt irgendwie zu entwickeln. Und der Kader und der Kader passt halt irgendwie auch nicht wirklich dazu.
Ja, dann muss der jetzt einfach nur 3 weitere Jahre Trainer bleiben. Dann ist nämlich Fortuna genau wieder da, wo die damals mit Friedhelm Funkel aufgestiegen sind. Und dann läuft das auch alles wieder.
Ja, aber die Fortuna muss gar nicht das Spiel machen in der zweiten Liga. Die Fortuna ist, wenn du dir die Ballbesitz-Statistiken in der zweiten Liga anguckst, sind die eher in der unteren Hälfte und nicht in der oberen. Und du kannst halt sagen, ja, das sieht man vielleicht auch, aber die sind ja nicht in der unteren Hälfte tabellarisch. Du kannst halt sagen,
man kann sich immer mal angucken, wie das halt gelaufen ist. So am Anfang der Saison, als Fortuna noch der Bundesliga-Absteiger war, da hat es halt gar nicht funktioniert so. Da hatte Fortuna noch quasi den größeren Status. Dann waren sie irgendwann in der unteren Tabelle, also ganz unten in der Tabelle, so dann haben die Gegner auch gegen Fortuna ein bisschen versucht mitzuspielen. Da hat es dann halt irgendwie wieder ein bisschen besser funktioniert. Aber sobald Fortuna dann auf Platz 3 war, hat ja dann einfach gar nichts mehr funktioniert. So. Und seitdem funktioniert es halt dann auch irgendwie einfach nicht mehr. Also ich glaube, das hat schon auch viel irgendwie damit zu tun, welchen Status so eine Mannschaft halt irgendwie hat. Also und bestimmt ist halt auch Fortuna damals unter Funkel vor allen Dingen auch deswegen aufgestiegen, ja, wie Moritz das schon sagte, wenn man halt einfach davor 2-mal fast abgestiegen ist. Und man denen einfach kaum noch was zugetraut hat dann in den ersten Spielen. Und eigentlich hat man dann ja auch nach den ersten 10 oder 12 Spielen, die dann ganz gut waren, nur diesen Vorsprung irgendwie ins Ziel gerettet auf so einer Welle, ohne dass man da jetzt wirklich guten Fußball gespielt hätte die ganze Zeit.
Ja, aber du hast schon recht. Also das Braunschweig-Spiel war ja dann im Prinzip wirklich das erste, wo der Gegner konsequent gesagt hat, ja, uns schenkt ihr halt keine 3 Dinger ein. Jetzt ist mal Schluss. So, ja. Und das hat sich dann durchgezogen eigentlich.
Natürlich auch das erste Spiel wieder ohne Schinter Appelkamp. Also das kam natürlich irgendwie auch immer alles so ein bisschen zusammen. So, aber ganz ehrlich, ja, muss es jetzt auch nochmal ansprechen. Wenn ich jetzt nochmal sehe gegen Nürnberg, dass Uwe Rösler nochmal versucht, ein 4-4-2 ohne Schinter Appelkamp zu spielen. So, also ich weiß nicht, was man sich da jetzt erwartet. Also das wird doch mit jedem Mal wahnsinniger.
Ja, also wie wir im Verlauf dieser Sendung und ich glaube auch im Verlauf der letzten Sendung schon oft angesprochen haben, sind ja die Spiele oft so ein Film, der sich in Endlosschleife wiederholt. So, wir kennen das schon. Man tastet sich 30 Minuten ab, dann geht man in Rückstand und dann probiert man so dem Rückstand irgendwie hinterher zu rennen. Manchmal ist man dann nur noch zu 10. Manchmal hat man dann 11 Meter gegen sich bekommen. Also aus dieser täglich grüßt das Murmeltier-Situation heraus sehe ich halt auch einen Loose-Punkt. Aber ich würde es trotzdem halt auch so sehen, dass es nicht das katastrophalste Zeichen wäre, wenn Uwe Rösler über die Saison hinaus bleibt. Denn man muss halt einfach den Trainer bekommen, den man zutraut, es besser zu machen. So, und davon wird es halt abhängen.
So. Ja, und Mike Büskens halt Frage... ist schon Co-Trainer auf Schalke. Das ist
oh, verdammt. Zweite Chance. Das wäre ja die Traumstory. Vielleicht klappt es ja im Zweiten. Ja,
und Frank Kramer ist ja...
Ja, was macht denn Lorenz Günther Köstner gerade?
Also der ist seit 2014 ist er wieder gesund und hat auch 2014, als er wieder gesund war, kundgetan, dass er auch jetzt gerne wieder als Fußballtrainer arbeiten würde.
Und seitdem war
das ja auch die letzte Nachricht.
Das habe ich mal nachgeschaut. Wir wollten ja auch das große Segment machen. Wie haben wir das?
Ja, auch das. Ja. Tot oder arbeitslos.
Tot oder arbeitslos.
Was du in der Trainern in den letzten 20 Jahren geworden ist. Ja, also auch das, da können wir vielleicht nochmal dann auf die nächsten 11 Wochen verweisen. Neben der interessanten Musikfolge, die wir machen werden, müssen wir noch viele andere Zeit füllen.
Ja.
Da ist ja nicht mehr so.
Aber also da sehe ich nicht so das Problem. Zeit füllen sehe ich nicht so das Problem. Wir sollten jetzt vielleicht mal anfangen, auf Nürnberg zu schauen. Da kommt
genau, ich werde jetzt hier nicht noch. Nicht noch das Fass aufmachen, für wie kompetent ich die verschiedensten Sportdirektoren und
Sportvorstände,
Entschuldigung, der Fortuna halte, da jetzt einen passenden Trainer auszuwählen. Von daher sind wir ja wirklich vielleicht mit Uwe Rösler für die nächste Saison gar nicht so schlecht aufgestellt.
Hören Sie das in der nächsten Folge.
Genau.
Trauen wir den Verantwortlichen zu, einen guten Trainer zu finden.
Genau, da kommt, da werde ich mich dann nächstes Mal wieder drüber aufregen. Und
eine volle Stunde lang.
Ja, irgendwie müssen wir ja die Zeit bis Juli schaffen.
Wer ist denn nochmal Sportdirektor bei Nürnberg, Lou?
Dieter Hecking, haben wir gerade eben auch
schon. Und so erfolgreich ja nicht.
So erfolgreich ja nicht. Der davor war übrigens Robert Palikutscher, der war auch nicht so erfolgreich. Dieter Hecking wäre auch ein Trainer, den ich mir sehr gut vorstellen könnte für nächstes Jahr. Der steht auch auf jeden Fall auf meiner Longlist, nicht auf meiner Shortlist, aber auf der Longlist. Falls, weiß ich nicht, Nürnberg da noch richtig tief unten reinrutscht, könnte man sich ja auch vorstellen, dass der den Job nicht mehr allzu lange ausüben muss. Aber darüber nächste Woche. Der Trainer bei Nürnberg im Augenblick, auch der wurde ja eben schon angesprochen, ist Robert Klaus, großer Sympathieträger. Kommt aus der RB-Schule und lässt auch genau diesen Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob denn ein paar von euch, also vor allem denen, die so ein bisschen auf Twitter sind, in den letzten 2 Wochen auch mal in die Timeline gerutscht ist. Da, ich weiß gar nicht, ob das von 11 Freunde kam oder wo das herkam, aber auf jeden Fall wurde da auch ein Video aus der Pressekonferenz geteilt, wo er irgendwie auf sehr unsympathische Weise, aber eigentlich trotzdem ganz lustig, dass er es gemacht hat. Er einem Journalisten ein bisschen in die Parade gefahren ist. Aber ja, auf jeden Fall nicht so der größte Sympathieträger für mich.
Ja, war aber, fand ich, voll aufgebauscht, die ganze Nummer.
Ja, aufgebauscht war es auf jeden Fall, genau, fand ich auch. Die Nürnberger, wie schon gesagt, sind einen hinter Appelkamp von Platz 7 entfernt und stehen im Augenblick auf Platz 13 in der Tabelle. Und ja, eigentlich verläuft auch die ganze Saison schon so immer mit leichter Tuchfühlung zur Abstiegszone, aber so richtig übel reingerutscht wie letzte Saison, als man sich ja wirklich erst in letzter Sekunde in der Relegation hat retten können, ist man dann nicht. Vor allem, weil man sich jetzt auch im Jahr 2021, nachdem man da wirklich richtig, richtig übel gestartet ist, wieder ein bisschen hat stabilisieren können. Die letzten beiden Spiele ist man jetzt zum ersten Mal überhaupt 2 Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben. Und fängt jetzt auch so ein bisschen an, diese Saison als Umbruchssaison so ein bisschen anzunehmen. Es werden jetzt immer wieder mal ein paar Jugendspieler hochgezogen und der Blick geht jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen Richtung Zukunft. Beim Spiel der Nürnberger wissen wir genau, was wir zu erwarten haben. Diese typische RB-Schule eben, extrem hohes Pressing, hohes Tempo, ganz schneller Umschaltfokus, das Ganze in einem 4-4-2 mit zwei relativ klaren Sechsern und 2 Flügelzehnern, also halt so 2 Spielern, die hinter den Spitzen immer so ein bisschen auf Außen oder aber halt eben vor allen Dingen in den Halbräumen halt sind. und man halt in so einer, ja schon auch sich größtenteils in so einer Art 4-4-2 flach dann irgendwie aufstaffelt, aber da halt die Spieler konsequent nach vorne schieben und anlaufen, ist das dann doch oft halt ja so eine Art 4-2-2-2. Es gilt also wirklich die Konzentration extrem hoch zu halten für die Fortuna, nicht die Bälle zu verlieren und vielleicht wären dann auch die hohen Bälle mal wieder irgendwie eine Option, also so zumindest als Notoption ist das was, was man auf jeden Fall im Repertoire haben sollte. Ja, im Tor beginnen die Nürnberger wie bisher jedes Spiel bestimmt mit Christian Matenia, ordentlicher Rückhalt. Auf links Tim Handwerker. In der Abwehr, also in der Innenverteidigung mit Lukas Mühl und Georg Markreiter, auch zwei Bundesliga-erprobte Innenverteidiger, die man, glaube ich, auch alle irgendwie noch aus den Spielen von vor zwei, drei Jahren kennt. Auf rechts ist der Kapitän Valentini gesperrt mit der fünften gelben Karte. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer da für ihn reindrückt. Es gäbe zum einen Oliver Sorg, der ist aber ein bisschen formschwach. Und es könnte auch sein, dass man den etatmäßigen Innenverteidiger Asger Sørensen spielen lässt, der aber auch gerade erst nach einer Verletzung zurückkommt. Und das ist auch nicht so richtig seine angestammte Position, aber trotzdem würde ich hier mal an der Stelle mit ihm rechnen. Die Doppelsechs bilden zum einen Johannes Geis, der irgendwie auch schon ganz gut rumgekommen ist und so ein bisschen der Stratege ist. Und neben ihm dann so der Arbeitssechser Tom Kraus, von RB Leipzig ausgeliehen, so ein bisschen der Trainer-Ziehsohn. Und ebenfalls von RB Leipzig ausgeliehen ist auch vorne einer der beiden Mittelstürmer, Tim Borkowski, auch irgendwie erst 19 Jahre alt, ganz jung, hat man jetzt erst im Winter auch von Leipzig ausgeliehen. Und ja, der wird wahrscheinlich beginnen an der Seite von Manuel Schäffler. Der ist klar der beste Torschütze bei den Nürnbergern, weit über 1,90. Das Thema kennen wir ja auch schon. Dass eigentlich fast jede Zweitligamannschaft einen so einen Schrank da vorne drin hat. Der hat ja auch im Hinspiel getroffen und war übrigens auch einer der besten Torschützen in der dritten Liga. In der letzten Saison.
Sascha Mölders sofort verfliegt. Ganz genau.
Ja, die beiden Flügelzehner, da ist zum einen auf der einen Seite ja so ein bisschen der Konkurrenzkampf zwischen Fabian Nürnberger und Nikola Dovedan, den man vor zwei Jahren geholt hat, als er bei Heidenheim eine starke Saison gespielt hat, aber sich bei Nürnberg irgendwie noch nicht so richtig hat durchsetzen können. Also Dovedan ist da klar der talentiertere Spieler, der viel bessere Fußballer, aber Nürnberger ist, glaube ich, so ein bisschen die verlässlichere Option. Und gerade weil es ein Auswärtsspiel ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da beginnt, auch weil er einfach defensiv derjenige ist, der sich da weniger Schnitze erlaubt. Der als rechter Flügelzehner für den rechten Halbraum wird ganz klar Mats Möller-Deli spielen. Auch der ist in Deutschland schon ganz gut bekannt. Hat von Nürnberg jetzt erst in der Winterpause aus Belgien zurückgeholt worden. Hat aber auch schon viel bei Freiburg gespielt und bei St. Pauli immer ein richtig guter Spieler für diese Liga gewesen. Und ja, eigentlich war auch geplant, dass mit Robin Hack ein Linksaußen vielleicht wieder ein Spieler sein Debüt geben könnte nach langer Verletzungspause, den ich für den mit Abstand talentiertesten und auch besten Spieler in dem ganzen Nürnberger Kader halte. Allerdings hat er sich jetzt heute wieder verletzt und wird jetzt wohl erstmal ganz, ganz lange ausfallen. Also um den wird man sich auf jeden Fall nicht kümmern müssen. Würdet ihr jetzt dann in der Herangehensweise in dem Spiel irgendwas Elementares ändern? Also zumindest vielleicht irgendwie personell, so dass man halt ja jetzt vielleicht irgendwie manchen Spielern mal eine Verschnaufpause gibt. Also es gibt ja, ich meine, gerade so Prip würde sich vielleicht anbieten. Ein Zimmermann ist eigentlich, ne, der muss irgendwie jedes Spiel machen. Gibt auch nicht so den ganz klaren Ersatz für ihn.
Also ich würde gerne die Mannschaft, die in der zweiten Hälfte gegen Heidenheim gestartet hat, mal gerne als Startelf sehen.
Ja, Kovnatski ist back, ne? Also den kannst du natürlich bringen, ja. Weil Ruven Hennings, ja, haben wir jetzt wenig drüber geredet, aber gibt's auch wenig zu sagen. Von daher könnte man das so machen, oder?
Ja, ich glaube, der Name Kenan Karaman ist auch noch nicht gefallen heute.
Ja, ja.
Der hat ja auch
doch,
der hat aufmerksam gemacht.
Anbalder auf Pläne gelegt.
Hennings ist übrigens auch mit seinem Freistoß, den er natürlich genau durch die Mauer spielen wollte, auch gefallen. Aber ja, einen von den beiden könnte man noch gegen Kownacki tauschen. Und ansonsten würde ich gerne mal die Mannschaft aus der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim von Anfang an sehen.
Ja, wäre schon ganz spannend, fände ich auf jeden Fall auch.
Ich will einfach mal aus Entertainment und es passiert irgendwas anderes, jetzt doch 5-3-2 sehen.
Ja, jetzt wo Leo fit ist, hat er ja eigentlich alle zusammen, oder?
Dann kannst du Clara spielen lassen, das ist auch eh ganz gut, dass der mal
ja,
ein bisschen...
Oder halt, ja, Kreinz.
Und, ja, gut, Kreinz, ja, alles gut. Hat geliehen.
Ja. Ja, aber trotzdem, du hast halt bei Kreinz, glaube ich, eine Kaufoption. Könnte man halt auch wirklich überlegen, die zu ziehen, je nachdem, wie hoch die ist. Oder vielleicht kann man die auch noch runterhandeln. Ich meine, zweite italienische Liga, da weiß man auch überhaupt nicht, wie da gerade so deren finanzielle Verhältnisse sind. Ja. Kreinz ist ja auf jeden Fall jemand, wo man, also jetzt mal vom finanziellen Faktor abgesehen, wo man sich, glaube ich, ganz glücklich schätzen könnte, wenn der nächstes Jahr im Kader wäre.
Ja, ja schon allein, weil dann so nicht mehr da ist. Also.
Ne, und irgendwie, ich glaube auch, ich würde da, glaube ich, auch Jan zustimmen. Also ich würde gerne irgendeinen Systemwechsel sehen, also einfach um halt was anderes ausprobieren, um neue Reize zu setzen. Und ja, das 5-3-2 würde sich natürlich nochmal irgendwie anbieten. Also gerne auch was anderes, wenn der Trainer noch eine bessere Idee hat oder eine andere Idee hat. Aber das 5-3-2 würde mir jetzt irgendwie auch auf jeden Fall auffallen. Dann.
Du hast halt ohne Appelkamp keinen guten Mittelfeldspieler, ne? Ja. Aber es stört ja auch sonst nicht.
Du könntest jetzt natürlich auch Piotrowski mal wieder irgendwie bringen. Also ich weiß nicht, wie weit der ist, aber zumindest könnte man dem noch wieder ein paar Minuten geben. Gäbe auf jeden Fall ein paar Optionen. Und jetzt einfach mal was auszuprobieren, dafür ist auf jeden Fall genau jetzt halt die Zeit da, ne? Um Systeme auszuprobieren, um Spieler auszuprobieren. Man muss jetzt ja nicht sofort irgendwie alle ausgeliehenen Spieler auf die Bank setzen, aber halt jetzt immer mal wieder einem Klarer halt irgendwie Spielzeit zu geben. Man kann auch mal einen Hoffmann jetzt mal ein Spiel rausnehmen. So, der ist jetzt auch wirklich nicht so richtig gut die letzten Spiele, dann nimm ihn halt mal ein Spiel raus, so, das kann man irgendwie alles, finde ich, vertreten, dafür, dass jetzt Clara mal so ein bisschen Rhythmus bekommt.
Ja.
Kutrus kann man sich weiter anschauen, vielleicht ist ja dann doch auch irgendwann ein Joa mal so fit, dass er mal wieder ein paar Minuten sehen kann. Ach, das Gott, würde uns, glaube ich, alle sehr freuen.
Das ist diese Saison nicht mehr der Fall, oder weiß ich nicht. Nicht so früh auf jeden Fall.
Wir wünschen uns Experimente, aber wir werden am Sonntag ein 4-4-2 sehen.
Warte ab, es könnte auch ein 4-3-3 sein. Das hat er ja bei Hannover ausprobiert. Und jetzt war halt Kownacki nicht fit.
Ja, aber auch das würde mich jetzt nicht unterhalten.
Nee. Ich will jetzt schon also mich würde halt sein. Unterhalten, ein Spiel mit vielen Toren, vielen Chancen, guten Abschlüssen und schönen Spielzügen.
Und ein Sieg.
Wenn die das jetzt im 4-2-2 so krass geil spielen, dann bin ich auch mit dem 4-2-2 zufrieden.
Einfach ja, so gerne auch erstmal einfach einen Sieg.
Ja, gut, aber so ein einfacher Sieg, da kannst du ja jetzt nichts mehr von kaufen. Es muss schon spektakulär sein.
Ja, ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, wie unglaublich wichtig das für Fortuna ist auch. Ich habe jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf, wann genau diese Chargen gezahlt werden vom Fernsehgeld. Das war ja letzte Saison genau zu dem Spieltag, wo der Paderborn-Spiel, ne, das Spiel gegen Paderborn war genau, als der erste Covid-Spieltag war, der ausgefallen ist. Es wäre extrem wichtig, halt da so hoch wie möglich zu stehen das nächste Mal. Ja, ja. Wir wissen alle, wie unglaublich wichtig das für Fortuna ist, so. Und hat das noch jemand von euch auf dem Schirm, welcher Spieltag das war letztes Jahr? Dann wüsste man, dass für dieses...
Nee. Also, ich sag euch... Uwe Rösler hat das, glaube ich, nicht nur so auf der Pressekonferenz nach dem Heidenheim-Spiel dahingesagt, weil er es sagen muss, sondern ich glaube, er glaubt tatsächlich noch mit einem Funken daran, dass da oben noch viel gepatzt wird und mit einer Serie da noch irgendwie was geht. Ich glaube tatsächlich, er hat noch diese Hoffnung. Und deshalb wird er so spielen lassen, wie er immer hat spielen lassen, weil er glaubt, das ist die Chance, am sichersten noch Spiele zu gewinnen. Und so sehr wir uns das jetzt wünschen, wir werden es nächste Woche dann besprechen. Es wird ein 4-4-2.
Nun gut.
Ja.
Also, dann. Am Ende sei noch gesagt, dass es bei Fortuna auch erfolgreichen Fußball gibt. Denn im Gegensatz zum Pokal aus, ja, ohne dass wir vielleicht, ja, da war noch eine andere Runde dazwischen, jetzt noch über ein anstehendes Pokalviertelfinale geredet hätten. Wo denke ich hin? Naja, aber die Revanche gab es am Freitag. Die zweite Mannschaft hat Rot-Weiß Essen mit 3:0 die erste Niederlage der gesamten Saison beigebracht im Paul-Janes-Stadion. Konnte man sich gut angucken. Und heißt jetzt noch lange nicht, dass man den halben Kader hochziehen muss oder den Trainer zum neuen Cheftrainer machen muss. Aber es war schön zu sehen und hat mich sehr gefreut.
Vor allem, weil Olli Fink mitgespielt hat. Das ja. Besonders schön, das zu sehen.
Ja.
Gut, in ja. dem Sinne.
Gut, genau. Schluss. Dann schieben wir hier alle weiteren aufgemachten Themen nochmal bis nächste Woche. Da könnte es super gut sein, dass unsere Folge schon am Sonntagabend erscheint, aber ganz genau wissen wir es noch nicht. Aber kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf einstellen, so leicht. Und dann wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche. Bleibt gesund und alles Gute.
Genau. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.